Aufgrund von verschiedenen Ereignissen mussten leider ein paar von unseren Sprechern absagen. Das hat uns ein bisschen dezimiert. Jörg ist in Rumänien auf dem Missionseinsatz. Peter Arndt ist mit Intermission auf dem Missionseinsatz. Stefan ist auf Mission bei den Teens. Chris und Nada sind auf Missionseinsatz in Münster in der Gemeinde. Genau, das hat uns ein bisschen dezimiert, aber wir sind froh, dass wir Raffi gewinnen konnten heute Abend zu uns kommen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Raffi, sehr schön. Und Peter Will. Schön, dass sie da sind. Schön, dass sie gekommen sind. Genau. Und wir werden das versuchen zusammen. Es soll echt eine entspannte Runde werden hier. Und wir wissen gar nicht genau, was auf uns zukommt. Und wir haben das auch einfach so offen gelassen. Und wir können hier zusammen sitzen und reden und nachdenken und Fragen stellen, solange wie euch irgendwas beschäftigt und bewegt. Und wir können das aber auch, wenn ihr schon alles wisst, dann können wir das auch nach 5 Minuten beenden. wir lassen das dann, wir gucken mal einfach, wie es sich entwickelt. Wenn wir hier bis 10 Uhr sitzen und intensiv nachdenken und Fragen beantworten, dann ist das okay. Und wenn wir aber nach hinten Zeit raus haben und einfach noch ein bisschen zusammen anbeten und Gott suchen und so einen offenen Teil machen für Zeugnisse, wo Leute erzählen können, was sie so erlebt haben in den letzten Wochen mit Gott, was Gott zu ihnen gesprochen hat, was ihnen ganz besonders tief gegangen ist oder wo vielleicht sogar Gebetserhörungen sind, wo Leute von uns gemerkt haben, wow, Gott hat da echt an mir gearbeitet, hat mir eine Frage, die ich seit Jahren hatte, irgendwie beantwortet, irgendwie sowas. Dann modellieren wir das so, wie der Heilige Geist das heute Abend führt. Genau, aber erstmal möchte ich euch beide bitten, nach vorne zu kommen, Raffi und Peter.
So, als ich mich bekehrt habe, war Gabi schon Mitarbeiterin. Also, als ich mich bekehrt habe, war Gabi Mitarbeiterin bei der Intermission und in der Jugendarbeit, die ja auch eigentlich, das ist die Gemeinde heute, da fing das alles an mit der Intermission und aus der Intermission ist die Gemeinde entstanden. Das in der Geschichte von etwa 42 Jahre und sie war vollamtlich als Missionarin angestellt bei der Intermission und auch in der Gemeinde tätig schon. Sie war Hauskreisleiterin und ich kam in ihr Hauskreis. Und sie war und ist heute noch eine sehr aktive Frau. Aber durch die Jahre, und wahrscheinlich ist es eine Schwäche oder Unzulänglichkeit meiner Seite, ich bin wie eine Ochse im Geschirrladen und denke manchmal, weil ich so viel Dynamik und so viel Energie und auch eigentlich so klar kommuniziere, dass sie vielleicht sich zurückgezogen hat ein Stück. Ich weiß es nicht, aber ich ringe. Das weiß ich, dass ich immer mit ihr ringe, aber Gabi mag das nicht so gern. Als Frau eines Pastoren über Jahre, sie hat nie in der Gemeinde gelehrt, das hat Raffi gemacht und früher auch Annette. Sie hat nie diesen Wunsch gehabt. Und ich denke, ja, das ist vielleicht ein Stück des Themas heute, die Rolle sicherlich unter anderem Mann, Frau. Wir müssen unsere Rolle finden in Beziehung. Und manchmal sind die Frauen sehr stark und die Männer nicht so stark. Und die ergänzen sich aber. Das entsteht durch die Liebe und Respekt und Achtung voreinander. Und ja, zufällig sitzt ja auch Raffi hier, die auch viel Verantwortung in der Gemeinde hat und lehrt in der Frauenarbeit. Ihr Mann ist aber auf diese Art und Weise nicht in der Gemeinde tätig. Dennoch führen sie eine gute Ehe. Also wir haben da vielleicht zwei Kontrastsituationen. Und ich will das jetzt nicht. Oben will sicherlich die Einleitung machen, nicht aus. Das ist jetzt einfach so entstanden, als er hier die Sachen hin und her geschoben hat. Aber es hat mit Gewissheit etwas zu tun, denn was überbrückt diese Differenz in Charaktere, die Gaben, die Gott gegeben. Manche Gaben sind sehr öffentlich, andere sind mehr im Hintergrund. Aber die Gaben sind alle wichtig und wir müssen da die Liebe im Mittelpunkt stellen, die Liebe und Respekt füreinander und die Fähigkeit auch, sich zurückzuziehen, auch sogar als Mann, wo die Frau zumindest in der Öffentlichkeit mehr steht als der Mann. Das ist Liebe. Die Liebe hält uns ja zusammen. Und keine Gabe, Raffis Gabe ist nicht wichtiger als Jens. Aber es ist mir in der Öffentlichkeit und ich kann das für mich sagen, mein ist durch die Jahre viel in der Öffentlichkeit gewesen, trotz meiner Unzulänglichkeiten und Schwächen ist es in der Öffentlichkeit gewesen, in der Mission und auch in der Gemeinde. Aber damit will ich auch jetzt Schluss machen. Gabi Stärke im Hintergrund hat mich durchgetragen. Wenn ich nicht Gabi gehabt hätte, wäre ich auf die Schnauze gefallen. Wenn sie mich nicht geliebt und unterstützt hätte zu Hause, auch in der Familie, als Dienerin. Und die Diener dienen, wir dienen einander in der Ehe. Das macht eine Ehe stark. Also jetzt, wo ich alles versaut habe.
Ja, ich will es einfach nochmal öffnen. Ja. Könnt Fragen stellen zum Thema Beziehung, also bezogen natürlich auf partnerschaftliche Beziehungen zwischen Mann und Frau. Aber alles, was in den Kontext fällt, alle Fragen, die euch im Kopf sind. Wir haben zwei Fragen in der Fragebox, die ich dann auch rausholen werde bei Zeiten. Aber ist es euch völlig offen zu gucken, wo das hin sich bewegt? Mein Vater hat schon ein bisschen was gesagt, auch zu Raffi. Raffi ist hier in der Frauenarbeit in der Gemeinde sehr aktiv tätig und übersieht die und leitet die seit einigen Jahren und lehrt in der Frauenarbeit und hat einen wichtigen Dienst und deswegen haben wir sie auch damit dazu geholt, einfach als Ergänzung und ja. Was vergessen? Nö. Ich glaube, wir lassen doch einfach alle zusammen nochmal, wer möchte, einfach jetzt beten, dass Gott uns segnet, uns Weisheit gibt, uns leitet und führt und uns eine gute Zeit schenkt, Freiheit schenkt.
Fragen, die mir manchmal bewegen, sind so kompliziert. Und wir haben gar keine andere Möglichkeit, als uns bei dir zu demütigen und zu sagen, dass wir nichts aus uns selbst wissen, dass wir dich brauchen. Wir brauchen deine Weisheit, dein Wort als Maßstab. Wir wollen zusammenkommen als Geschwister zu dir. So. Den Hirten und den Liebhaber unserer Seelen. Wir möchten dich bitten, dass du Gnade schenkst, ja, und Weisheit schenkst in diesem Abend heute hinein. Weisheit, nicht nur eine korrekte Antwort zu geben oder klar zu sein, sondern Weisheit in allen Gebieten, Weisheit zu erkennen, zu sehen, was dran ist, Jesus, den Hintergrund zu erfassen und eine Weisheit, die aus deiner Liebe kommt, aus deiner Gnade und aus deiner Güte geformt und geprägt worden ist. So danken wir dir für den Abend gemeinsam, Herr, für die Zeit, die wir jetzt haben. Im Nachdenken und im Anbeten und in Gemeinschaft haben und miteinander teilen.
Wiederholen.
Ja, dass wenn ihr die Fragen so richtig schön laut stellt, dann müssen wir sie nicht wiederholen. Ich glaube, dann sind sie nicht ausreichend. Du kannst die Frage jetzt einmal nochmal sicherheitshalber wiederholen. Mhm.
Die Frage war, zeigt gleich, ob ich es richtig verstanden habe. Habt ihr von Anfang an gewusst, welche Aufgaben oder wie die Rollen verteilt sind bei euch in der Ehe? Zwischen Mann und Frau und als Christ, als nein. Die Aufgaben, die ich habe oder die Jesus mir kommuniziert, das kam erst später, würde ich sagen, mit Jesus besser kennen. Es gibt Menschen, die hören früh von Gott oder suchen ihn früh oder Gott in seiner Souveränität bringt einen früh auf die Spur. Ich würde sagen, bei mir und uns war das nicht so. Das ist erst mit Reife gekommen, würde ich sagen. Ja. Außerdem standen andere Aufgaben im Vordergrund, die auch richtig waren. Weil ich 5 Kinder habe, war ich zu Hause. Kinder großziehen, Jens kennenlernen, ihn lieben lernen, einander tragen, lernen diese Aufgaben. Und dann kam aber im Suchen und Fragen in späteren Jahren die Aufgaben. Beantwortet das deine Frage? Ja, ich habe verstanden, wie du das meinst. Ja, es war immer eine Einheit darüber da, aber nicht ohne den schweren Prozess des Findens und auch des Unterordnens. Aber wir haben gute Lehrer gehabt und es war immer wieder wichtig, Einheit zu suchen und nichts ohne Einheit zu machen. Und in diesen Prozess sind wir auch reingegangen und haben ihn nicht verdrängt. Ohne geht das nicht. Überhaupt nicht.
Ja. Ich bin ein bisschen langsam vom Verstand. Ich hoffe, dass ich die Frage richtig verstanden habe. Deswegen, was Gaben betrifft, finden, ja. Aber die Rolle des Mannes und die Rolle der Frau, das muss man davon klar unterscheiden. Ist das okay? Ist jetzt überflüssig, wenn ich das sage, vielleicht, weil ich so langsam bin. Die Rolle der Mann und Frau bleibt gleich, die ist biblisch. Das ist eine Grundlage. Da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Und ich will nicht zu hart oder zu direkt sein oder zu radikal hier, und weil ich tendiere dazu, ein bisschen heftig zu sein. Aber wenn wir uns da nicht dran halten, da geht alles vor die Hunde. Glaubt es mir. Glaubt es mir. Der Mann steht in Verantwortung in der Ehe. Er, wie Christus, der Gemeinde, hält er seinen Kopf hin für seine Frau. Und das ist nicht als Macho und Herrscher, sondern als Diener in der Ehe. Es geht um Verantwortung. Wer Verantwortung hat, muss am Ende die Entscheidung treffen, nachdem er Austausch gehabt mit der Frau. Die Frau hat genau dasselbe Sagen, in dem Sinn der Kommunikation und die Findungen des Willen Gottes. Auch für jede tägliche Herausforderung. Aber am Ende muss der Mann sagen, lass uns das so machen, dann er hält seinen Kopf hin, Epheser 5, wie Christus für die Gemeinde, das muss klar sein. Also wenn ich euch das nicht klar kommunizieren würde, würde ich hier schrecklich versagen, weil eure Ehe versagen wird. Oder es wird sehr schwer, wenn ihr euch nicht an diesem Prinzip haltet. Ich bin nicht der Boss, aber ich trage die Verantwortung. Und wenn ich die Verantwortung trage, muss ich mit meiner Frau zu einer Entscheidung finden im Austausch und muss den Kopf hinhalten. Römer 5, am Ende ist Adam, der erste Adam, nicht Eva. Warum? Obwohl Eva die aktive Ungehorsame war. Aber Adam hat getragen, warum? Weil er die Verantwortung hatte und er schaute zu. Und wir haben zu viele Männer, die heute zuschauen, Männer. Frauen wollen das. Wir müssen die Verantwortung übernehmen. Aber jetzt zu der Frage Gaben. Ja. Ich glaube, dass Raffi die Frage bereits schon gut beantwortet hat. Und wir haben es nie schwer gehabt, das muss ich sagen. Wir sind ja alte Freunde, wir kennen uns ja schon hier 40 Jahre oder annähernd 40 Jahre und sind den Weg gemeinsam gegangen als Familien und sind einander sehr nah. Aber die Situation bei uns war einfacher, weil Raffi ja stand in den letzten Jahren mir vorne im Dienst an den Frauen. Was ja vom Natürlichen, den Hintergrund, den ich bereits schon gegeben habe, die Rolle Mann-Frau, schon eine Herausforderung ist. Bei mir ist es ja genau. Ich stand ja da vorne und meine Frau war hinten, und ich sage das jetzt sarkastisch, provokant, in der Küche, wo sie hingehört. Bitte, also echt, das ist nur zum Nachdenken. Ne? Die Frau ist da als Gehilfin, das haben wir auch gerade jetzt, glaube ich, am Mittwoch, wer da war, gehört. Und für mich ist das eigentlich ganz deutlich, ich bin ein Schwachkopf. Wenn ich kein Schwachkopf wäre, würde ich keine Gehilfin brauchen. Ich kann die Sache drehen. Ohne meine Frau geht gar nichts. Geht gar nichts. Das heißt, die Rolle, die Gabi hat, die war ja immer im Hintergrund. Und die Begabung, die sie hat, war nicht so sichtbar wie meins. Na, ich kann gut die Klappe aufreißen und viel Zeugs erzählen, ob das nun richtig oder falsch ist. Ich kann vorangehen, das ist mir gegeben von Gott. Aber Gabis Rolle zu Hause war viel wichtiger zu sorgen, während ich in Indien war, über Monate, bis 5 Monate im Jahr weg von zu Hause mit 5 Kindern, eins davon nicht lebensfähig, sein Leben lang, bis er starb mit 33. Gabis Fähigkeiten, ihre Stärke und ihre Gaben waren viel größer als die meine. Die Treue, der Dienst, den unteren Weg, die Verantwortung zu tragen, während ich nicht zu Hause war, für 4 Kinder und eins davon schwer krank. Sie ist viel begabter und hat viel schwerer gearbeitet als ich. Und das sage ich vom ganzen Herzen. Dennoch nach außen hin sieht das ein bisschen anders aus. Da dürfen wir uns nicht täuschen. Bei uns war es jetzt von der Bibel her natürlich ein normaler, bei Raffi und Jens ist es schon echt eher eine Herausforderung gewesen, meine ich. Und ich glaube, das hat sie auch gesagt.
Also Gaben haben oder Gaben ausleben heißt nicht geistlich sein, sondern erstmal Gaben sind das, was Gott einem gegeben hat, ein Fund, mit dem wir auch wirken können. Aber wie ich das ausfülle, das ist eine Sache von Geistlichkeit. Es gab zum Beispiel mal einen Punkt, da hat Jesus mir gesagt, nicht weil du vorne stehst oder weil du lehrst oder sonst was, bist du geistlich, sondern wenn du geistlich sein willst, dann musst du schneller vergeben. Mehr lieben, ja, den ersten Schritt machen und das alles im Hintergrund, das sieht keiner von euch. Das wissen nur Jesus, Jens und ich. Ne? Aber weil wir beide diesen Weg gehen wollen und das auch im Leben des anderen sehen, deswegen können wir das so stehen lassen. Und wir beten vorher, wir beten auch zusammen für die Frauenarbeit, wir beten für die Aufgaben, die wir für Jens sehen zusammen, wir tragen das zusammen, das weiß keiner, aber das gehört einfach dazu und das ist wunderschön.
Ich denke, weil das jetzt so mit angekratzt wurde, das Thema zwischen der Funktion von Mann und Frau, der Rolle von Mann und Frau, dass es in christlichen Kreisen, selbst in christlichen Kreisen leider so ist, aber definitiv auch außerhalb von christlichen Kreisen so verstanden wird, dass der Gedanke, also dass man Verse hört wie die Frau ist die Gehilfin des Mannes und die Frau soll sich unterordnen. Und man hört die Verse und man ist der Überzeugung, die Bibel spiegelt ein Bild von Mann und Frau wider, wo der eine höher gestellt ist als der andere. Das Problem ist aber eigentlich, dass man anfängt mit solchen Versen und überhaupt noch nicht im Ansatz verstanden hat, welche geistliche Realität und Wirklichkeit die Bibel in der gesamten Bibel entfaltet und welches wunderschönes Bild es ist und wie weit das hinausgeht über solche 2 minimale Verse. Die Bibel malt ein Bild von Anfang an von Mann und Frau als eins. Und in der Einheit gibt es keine, es ist nicht so, dass mein Vater sagen könnte, ja, ich habe für Gott gearbeitet, ich war 5 Monate in Indien und meine Mutter sitzt zu Hause und sagt, ja, ich konnte nicht so richtig im Reich Gottes arbeiten, ich konnte nicht so richtig Schätze im Himmel sammeln, weil das, was mein Vater getan hat, war überhaupt erst möglich durch die Einheit, die mein Vater mit meiner Mutter hatte. Und ich bin überzeugt, in dieser Einheit ist der Lohn für beide der gleiche. Und wie mein Vater es eben aufgezeigt hat, wir messen als Menschen und leider selber als Christen mit menschlichen Maßstäben in der Bedeutung dessen, was wir tun. Wir werten das, was wir als geistlich erachten, nämlich vorne zu stehen und zu predigen oder im Lobpreis mitzumachen, höher als die Dienste, wie Raffi es gerade eben gesagt hat, auch in der Gemeinde zu leben und zu lieben und zu vergeben. Wir meinen, die wären geistlicher, die etwas zu sagen haben und öffentlich dastehen, wobei die Bibel diesen Unterschied gar nicht macht und diese Gewichtung gar nicht gibt. Und wir irren uns in vielen Punkten sehr gewaltig im Grundverständnis von der Beziehung zwischen Mann und Frau, so dass unsere Grundlage fehlt und es zu Missverständnissen überhaupt erst kommen kann. Und wenn man die Bibel liest und sie sieht und versteht und auffächert, dann erkennt man, dass es eine Funktionalität, eine Zuordnung, eine Rollenzuordnung gibt, dass es auch eine unterschiedliche Aufgabenverteilung gibt, dass die Bibel diese Rollen aber nicht wertet, als das eine wichtiger und besser als das andere. Paulus sagt, es gibt in Christus weder Mann noch Frau. Er sagt, da ist kein Unterschied dazwischen. Es gibt da keine Gewichtung, das eine ist nicht höher als das andere. Die Bibel zeigt uns auf, wenn Paulus in Epheser 5 darüber spricht und sagt, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll, dass das eigentlich erstmal bedeutet, dass der Mann doch bitte die Frau liebt, wie Christus die Gemeinde liebt. Wer ist denn jetzt hier eigentlich der Herausgeforderte? Die Frau oder der Mann? Und wir machen zu voreilige Schlüsse und ziehen dann falsche Konsequenzen daraus. Und wenn ich lese, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll, dass der Mann also die Autorität, die Rolle haben soll, dann ist es das, was mein Vater gerade eben gesagt hat. Dann schließt das an Johannes 13, wo Jesus seinen Jüngern lehrt und sagt, der unter euch der Erste sein will, soll aller Diener sein. Das heißt eigentlich in der geistlichen Sprache gesprochen, dass der Mann den unteren Weg gehen soll und der Frau dienen soll. In der Autorität, die Gott ihm gegeben hat. Und das ist dann ist es wieder ein missverständliches Bild von Autorität. Wir messen Autorität an weltlichen Maßstäben, wie es Jesus seinen Jüngern im Markus-Evangelium sagt, wo er sagt, die Herrscher in dieser Welt, die herrschen mit Gewalt und durch Unterdrückung. Aber bei euch ist das nicht so. Autorität ist nicht höher zu sein, ist nicht wichtiger zu sein, ist nicht mehr Macht zu haben, sondern Autorität in der christlichen Welt ist, der Diener zu sein, den unteren Weg zu gehen, zu lieben, auszuhalten, zu tragen, zu erdulden, den Kopf hinzuhalten. Und unsere Misskonzepte über Mann und Frau liegen eigentlich nur daran, dass wir noch nicht angefangen haben zu verstehen, was die Bibel darüber eigentlich lehrt. Und deswegen ist es viel zu voreilig zu schließen und zwei solche Verse rauszusuchen und zu sagen, die Bibel wäre in irgendeiner Form frauenfeindlich. Und wenn man das dann aufgefächert hat und man merkt, Raffi und Jens sind eine Einheit und Gott hat Raffi eine bestimmte Aufgabe innerhalb der Gemeinde gegeben, innerhalb des Leibes Christi, die Frauen zu lehren, zu begleiten, dann sollte das nicht dazu führen, dass Jens zu Hause sitzt und sagt, ach Mensch, Raffi darf und ich darf nicht. Sondern es sollte uns Männer dazu führen zu sagen, danke Jesus, dass du in unsere Einheit diese Gabe hineingelegt hast. Wir wollen sie zusammen, wir wollen gucken, wie wir sie zusammen innerhalb deines Willens und angepasst an dein Wort, anhand deines Wortes so einsetzen können, dass sie möglichst viel Frucht bringt.
Kann Peter besser beantworten, oder?
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das besser beantworten will. Du kannst das ja machen und wenn nötig ergänze ich das.
Ja. Es war eine schwierige Zeit und Annette, die jahrelang gelehrt hatte, lehrte nicht mehr und trat zurück sozusagen. Gott hatte mich aber vorbereitet und wir hatten jahrelang schon eine Frauenbibelgruppe bei uns zu Hause und dann in der Gemeinde. Und ich wusste, dass das kommt, aber Jesus hat das auch nochmal bestätigt in Heroldegg. Da ist Peter dann zu mir gekommen und hat mich gefragt, ob ich nicht offiziell in die Frauenarbeit einsteigen möchte. So war das, oder?
Ja. Mhm. Das zu ergänzen jetzt. Vorher war das so in der Frauenarbeit, dass thematisch das nicht mehr so orientiert war auf Frauen. Die Frauen, die Mütter in Christus, sind ja da für die Töchter und deren Töchter, um sie zu begleiten und zu ermutigen. Die Lehre hat ja Grenzen. Uns sind alle Grenzen gesetzt. Auch Männer sind Grenzen gesetzt. Und wir müssen innerhalb dieser Ordnung, die Ordnung Gottes, unsere Gaben ausüben. Sonst werden sie nicht mehr zum Segen. Gesegnet ist nur derjenige, der innerhalb der Ordnungen Gottes wirkt. Gott ist ein Gott der Ordnung. Es ist zwar ein hässliches Wort, altmodisches Wort auf Deutschland, in Deutschland, aber ich mochte das nie. Gute deutsche Ordnung. Wir sprechen aber, die ist kalt und hart, die Ordnung Gottes. Ne? Und Rafis Gabe wurde ausgeübt, da würde ich auch deine Frage mit beantworten, weil sie innerhalb der Ordnung Gottes, und da war auch Jens mit zufrieden. Warum? Rafi hat Jens nicht zu Hause gelehrt, sondern nach Epheser zu Hause, und das weiß ich aus der Beziehung, und ich denke, da gehe ich nicht zu weit, zu Hause hat Jens nach Epheser 5 Rafi gewaschen, gebadet im Wort Gottes, wenn ihr dieses Kapitel kennt. Das ist die Rolle des Mannes, seine Frau, und welchen Vorrecht ist. Wie schön ist das, jeden Tag deine Frau zu baden. Das ist doch für euch junge Leute auch eine gewaltige Vorstellung. Ne? Es ist eine schöne Sache. Jens hat das zu Hause gemacht. Und Rafi hat das in der Gemeinde, aber nur innerhalb. Rafi hat nie Männer gelehrt. Da. Und wir sagen, das ist Paulus, der Nein dazu sagt, nein, der Geist Gottes durch Paulus. Derjenige, der das will, sagt, ja, das ist Paulus' Meinung. Nee. Das Wort Gottes nach Timotheus ist inspiriertes Wort Gottes. Gott spricht durch Paulus. Das ist Geist inspiriert. Und die Ordnung ist, dass die Frau in der Gemeinde nicht den Mann nicht lehrt. Zeugnis geben, wie hier am Sonntag, ermutigen, sogar ein Wort der Ermutigung, was vielleicht auch über ein Zeugnis hinausgehen würde, ja, aber den Mann nicht belehren. Da, und das ist bei denen nie so gewesen. Rafi ist eine Frau der Ordnung, ich kenne die gut.
Also es gibt noch zwei Sachen, die ich ergänzen würde. Das eine ist, dass ich nie alleine da drin war, sondern dass wir auch eine Schwesternschaft sind, sehr eng sind. Da Jens weiß das und hat sich immer daran und darüber gefreut und das gewollt auch. Und ich kann auch da sagen, dass ich nicht dabei geblieben wäre, wenn Gabi nicht gewesen wäre. Ich bin froh, dass Gabi nie zurückgetreten ist, sondern dass sie immer eine Geborgenheit für uns war, für uns jüngeren Schwestern. Auch da ist das, jüngere und ältere Schwestern auf jeden Fall gewesen. Und das andere ist, ihr kennt Jens und Jens ist schon eine starke Persönlichkeit. Und wenn es um Fehler beim Mannes geht, würde er eher in die heftige Richtung tendieren und vielleicht mit der Faust auf den Tisch hauen, als zu sanft oder zu schwach sein. Und das ist für mich, als ich richtig in die Frauenarbeit reinging, auch wirklich nochmal ein Punkt gewesen, mich mehr damit zu beschäftigen. Ja? Mit dem, wie Gott sich das gedacht hat, überhaupt. Wenn ich irgendwo vor den Frauen stehen will, dann muss ich mich im Wort auskennen, das ist mir eine Hilfe gewesen. Ich muss wissen, um die Schwächen von Mann und Frau in ihren Aufgaben, die Gott uns gegeben hat, also oder die Rolle von Mann und Frau und die Schwächen und Gefahren, die darin liegen, und dadurch konnte ich überhaupt unsere Ehe dann auch nochmal ganz anders beurteilen, auch in unseren Schwächen und in unseren Stärken.
Wenn ihr keine findet, was würdet ihr eher empfehlen? Was ein Mann in den Archiven hat und
wünscht. Also, ich meine, das ist doch am besten.
Also mir fallen jetzt spontan keine Anforderungen ein, die die Bibel hat an den Mann, die er erfüllen muss, wie so eine Checkliste, bevor er heiraten darf. Und ich glaube auch, dass 1. Mose 2 in dem Sinne keine Bedingung ist. Also das ist auch kein geistliches Gesetz. Du musst erst bei deinen Eltern ausgezogen sein, bevor du heiraten darfst, weil ich keine Geschwister, die haben auch noch bei ihren Eltern gelebt, als sie geheiratet haben. Das Prinzip, glaube ich, was Jörg da auf dem Herzen lag, war, man sollte vielleicht auch sein eigenes Leben klarkommen, bevor man sich mit noch einem zweiten beschäftigt. Das wäre sehr ratsam, es würde vielleicht einigen Problemen vorbeugen. Also von daher weiß ich nicht, ob dir was einfällt. Tipps könnte ich dir geben.
Ja, ich denke, man kann das geistlich sehen. Und man kann das geistlich sehen, was sehr wichtig ist, aber man kann das auch sehr praktisch sehen. Da der Mann ja die Frau dienen soll, so rum geht das, ne? Wie Christus die Gemeinde gedient hat, sein Leben für die Frau. Der Mann muss ein Mann, der zeigt von Selbstlosigkeit, sich nicht mehr um sich selbst dreht, das ist Reife, das muss vorhanden sein, als eine Grundlage. Ein Mann darf kein kleiner Junge, der nur sich selbst entkommt und sein eigenes Ding machen will. Ein Mann muss geistlich begriffen haben, dass um zu heiraten, muss er den Wille und die Gesinnung haben, sein Leben für seine Frau auf dem Altar zu legen. Und das hat für mich 32 Jahre gedauert, bis ich das kapiert habe. Durch großes Versagen, wie ich bereits schon vor ein paar Tage angedeutet habe. Mein Leben ist voller Versagen. Aber ich kann sagen, in dem Moment, wo ich Gabis Eltern um ihre Hand gebeten haben, wo ich gesagt habe, Gabi, willst du mich heiraten? Ich bin in dich verliebt. War ich innerlich schon bereit. Ich habe das verstanden. Und das ist Seelsorge in der Gemeinde. Das sind die Mütter und Väter, die wir gerade erwähnt haben, da, Junge, bist du soweit? Also ich habe auch in der Gemeinde, dass bei Paare, die verliebt waren, bei Männern alleine, aber auch in der Seelsorge mit beiden gegenwärtig, gesagt, ja, bist du sicher? Begreifst du hier, was du tust? Wir müssen auf jeden Fall einander wachrütteln und nicht nur die Gemeindeleitung, nicht nur der Pastor, nicht nur der Seelsorge, nicht nur der Hauskreisleiter, sondern wir als Freunde. Und wir haben viele in der Geschichte der Gemeinde geheiratet, die geistliche Aufgabe nicht verstanden haben und nicht angenommen haben. Wie weit wir da drin sind, vielleicht ist das ein bisschen dichter dran an deine Frage, das weiß Gott alleine. Und wir müssen einfach sagen, hier, wollt ihr euch nicht ein Jahr Zeit nehmen? Na, ihr seid vielleicht noch nicht ganz dabei. Guck mal, du hast Probleme. Und ich denke auch wieder jetzt vom Geistlichen her, jetzt zu den ganz normalen Alltäglichen. Bist du in der Lage, für deine Frau zu sorgen? Ich habe Männer zu mir gekommen, die wollten heiraten, die waren arbeitslos. Jahrelang arbeitslos. Ich habe gesagt, du, ich habe da irgendwo Bedenken. Und die waren nicht arbeitslos, weil es keine Arbeit gab, sie hatten keine Lust. Ne? Und wenn du nicht für dich selbst sorgst, die Bibel, oder? Wenn du nicht arbeitest, darfst nicht essen, das heißt, du kannst nicht für dich selbst sorgen, dann, ich stelle das ja ziemlich krass dar, aber es macht eigentlich das Prinzip klar, du musst in der Lage, für dich selbst zu sorgen, wenn du noch nicht für dich selbst, wie willst du denn für jemand anders sorgen? Und Sorgen ist eine geistliche Haltung, ist aber auch die Reife im Materiellen zeigt sich ja die Reife. Kannst du es machen? Hast du gesagt, zeig mir. Na, geh arbeiten. Da reden wir nochmal in 6 Monate drüber. Wir können das nicht verbieten, aber wir können einen Mensch wachrütteln und begleiten, sodass er das begreift, dass eine gewisse Reife nötig ist, Und vor allen Dingen die Grundlage, eine Gesinnung, das zu tun. Ja, ich liebe sie so sehr, dass ich mein Leben für sie hingebe. Ich würde das sagen, das ist die Grundlage. Und wenn sie nicht da ist, muss man begleiten. Und in den Jahren, ihr kennt ja, wie es eine Szene, in der christlichen Szene, leider. Wie viele Ehen gehen kaputt? Ich weiß nicht. Ist das ein Drittel? Ja. Wollen wir nicht diese kleinen Kinder später, ich jetzt als Opa sehe ich das. Wenn ich nicht meinen Bruder und meine Schwester rüttle und sage, hier, nehmt euch noch ein bisschen Zeit bitte, ne? Betet darüber. Wenn die Ehe dann geschieden ist, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre später, und wir haben Zeugen davon, und die Kinder leiden, da sage ich mir, du bist ein feiger Hund. Du wolltest dir Freunde machen, du wolltest sie heiraten. Geht ab, Jungs, habt eine schöne Zeit. Nee. Ernsthaft darüber nachzudenken, Ehe ist heilig. Das ist ein Bild der Beziehung Gottes zum Menschen. Gott durch Christus zu der Bräutigam zu Braut. Und wenn das nicht als Grundlage da ist, dürfen wir Menschen nicht einfach so trauen. Wenn der Trieb stark ist und sie sich nicht im Griff haben. Und oft haben wir uns dann entschieden. Das haben wir auch gelesen, glaube ich. Ne? Habt ihr bestimmt durch die Wochen gelesen. Heiratet, wenn ihr das nicht mehr. Ne? Aber das ist nicht die ideale, das ist nicht das Höchste, was Gott will. Das ist ja irgendwo ein niedriger Niveau der Sexualität. Ne? Vielleicht ist das eine lange Predigt zu einer kurzen Antwort.
Also ich habe das ja in den Sessions, die ich gemacht habe, versucht deutlich werden zu lassen, dass Ehe etwas Wunderschönes ist, was Gott uns gegeben hat, auch als ein Geschenk, wo es viele Dinge gibt, die wir genießen dürfen, die uns reich machen, wo Gott uns darin reich macht. Das ist viele, und ich würde sie nennen, Zusätze gibt innerhalb der Ehe, die einfach wunderschön sind. Aber dass Gottes primäres Ziel das ist, was mein Vater eben angesprochen hat in Epheser 5, zu der Welt zu zeigen, wie Christus die Gemeinde liebt, um sie zur Eifersucht und zur Liebe zu reizen. Und dass Ehen da sind, um Gott Ehre und Herrlichkeit zu bringen. Und ich glaube auch, nur Ehen, die das tun und wo das geschieht, sind Ehen, die wirklich fröhlich und erfüllt und reich sind. Und der andere Punkt ist, dass ich glaube, dass Ehe da ist, um Frucht zu bringen, wie 1. Moses uns sagt. Und zwar nicht nur Frucht damals, sicherlich stark bezogen auf Kinderkriegen, aber in der neuen Bedeutung, die es in Christus kriegt, Frucht in die geistliche Welt hinein, Frucht in unseren Ehepartnern. Frucht durch unsere Kinder, aber nicht nur, dass sie geboren werden, sondern dass sie auch zum ewigen Leben durchdringen. Frucht in den geistlichen Kindern, die Ehe hervorbringen sollen. Neue Menschen, die Jesus lieben. Aber Frucht auch, und jetzt bin ich an einen Punkt angekommen endlich, Frucht in unserem eigenen Leben. Und ich bin jetzt erst seit in drei Wochen bin ich seit 5 Jahren verheiratet. Das ist eine kurze Zeit, aber Gott hat so immens viel Frucht in meinem Leben gebracht und ich kann unglaublich viel Frucht in dem Leben meiner Frau sehen, dass die er gewirkt hat und teilweise echt auch durch schwere Zeiten. Und wir hatten vorher schon ein ziemlich klares Bild von dem, was Ehe ist, aber bis das Kognitive in das Lebensherz, in die Umsetzung umgewandelt wird, das sind teilweise echt harte Prozesse und diese harten Prozesse haben wir durchgemacht. Und Ehe ist schön und macht glücklich, aber es gibt auch Phasen in eurer Ehe, wo ihr mit eurem zweiten Kind nachts um 3 Uhr im Wohnzimmer steht und wisst, ihr müsst morgen eine Prüfung ablegen und die Frau ist noch von der Geburt körperlich total eingeschränkt und du stehst da und denkst dir so, Gott, was mache ich hier eigentlich? Wie soll ich? Und also dann kommen plötzlich kochen Gedanken auf, von denen ich nicht dachte, dass sie so stark in mir drin sind, wo ich merke, wie egozentriert ich bin. So denke, ja, irgendwie, und ich irgendwie, wann kann ich schlafen, wann, ne? Und dann merke ich, wie Gott einen Reinigungsprozess in mir anfängt. Und ich merke so, boah, bin ich in diese Ehe eingetreten, habe ich diese Familie gegründet, damit sie mich glücklich macht? Oder bin ich hier, um diesen Menschen zu dienen und ihnen die Liebe Gottes, die Liebe Christi zu bringen, ne? Und das sind dann Reinigungsprozesse und Läuterungsprozesse. Und manchmal, weil umgekehrt bei Steffi sehe ich das, ihr könnt Steffi gerne als Mädels auch persönlich ansprechen. Die redet da gerne drüber, was Gott in ihrem Leben gemacht hat. Ich fasse es mal grob. Steffi kommt aus einer Familie, die eben nicht ein gutes Vorbild war, die nicht gesund war, die ziemlich gebrochen war auch. Und sie hat das so nicht erlebt und deswegen hat sie viele Dinge nicht von Anfang an mitbekommen und Gott hat sie neu herausgefordert, Frau, Ehefrau zu werden und Mutter zu werden. Und ich habe gesehen, wie Steffi sich den Werkzeugen Gottes in ihrem Leben gestellt hat und wie es ihr manchmal gegen den Strich ging und gegen das, was sie wollte und gegen das, was sie für sich selber gefühlt hat und sich Gott untergeordnet hat, gesagt, Gott, du musst jetzt in meinem Leben wirken, weil alles in mir widerstrebt sich gegen das, was du hier gerade tun möchtest und was nach deinem Wort richtig ist und mein Inneres will sich da eigentlich gegen aufbäumen, aber ich ordne mich dir unter und ich kann für mich echt sagen, ich kenne wenige Menschen, vielleicht niemanden, bei dem ich so viel Frucht, wo Gott so viel Frucht habe, wirken sehen in so kurzer Zeit wie in meiner Frau. Und das finde ich gewaltig und wunderschön, dass sie jemand ist, der das zulässt und dass unsere Ehe und Gott unsere Ehe dazu nutzt, um das zu tun. Ist das so ein bisschen die Richtung deiner Frage?
Du kannst dennoch die Frage nochmal formulieren für den vergesslichen Opa hier. Ja, es gibt bestimmt viele. Ich kann aber nehmen nur eins. Raffi nickt schon. Sie hat da noch ein Beispiel. Also, damit ich nicht ins Unendliche gehe, wie sonst bei allen Fragen heute Abend. Ja, das sind die weißen Haare, diese Weisheit Gottes. Kann das nicht zurückhalten. Herausforderung. Ich liebe meine Frau. Kann ich nichts für. Ist keine Kunst. Sie ist unwiderstehlich. Ich musste aber auch mich entscheiden, Gabi und ich zusammen mussten wir uns entscheiden. Über viele Jahre, ein halbes Jahr, ein halbes Monat im Jahr, 6 Monate etwa, 5 bis 6 Monate im Jahr, voneinander getrennt zu sein. Das war für mich ein Opfer und das war sehr schwer. Ist es nicht etwas, was Gott immer verlangt? Normalerweise will er, dass Mann und Frau die ganze Zeit zusammenschmusen und für die Kinder da sind, aber anhand der Reich Gottes. Deswegen meint Paulus ja auch, es ist besser, du bist nicht verheiratet, dann ist es sehr schwer. Es kann sehr schwer werden, wenn du verheiratet bist und dann noch 4 Monate, 5 Monate in Indien bist im Jahr. Das war eine schwere Entscheidung. Und auch mit so einem Mann, unser Jason, der sehr krank war. Das hat mein Herz zerrissen. Und ich habe meine Frau wahnsinnig vermisst. Das ist die emotionale Ebene, okay, die kehrt ja dazu. Ich habe, nachdem ich 2 oder 3 Wochen in Indien war, habe ich so einen Kalender gehabt, habe mir einen Kalender Jahr für Jahr hingehängt und habe dann immer Striche gemacht, bis ich nach Hause kommen kann. Und ich habe Besuch von anderen Leuten, die gekommen sind, um mich zu ermutigen, und die haben mich vollgepumpt mit geistlichen Wahrheiten und für mich gebetet, und 14 Tage später sind sie, diese Hunde, dann wieder zurück nach Hause gereist. Verstehst du? Das ist schwer. Das ist schwer, zu verzichten auf ein natürliches Geschenk, das Gott eigentlich will. Im idealen Fall hätte ich mich nie trennen müssen, aber das war schwer, mich von meinen Kindern und meinem Sohnemann, der krank war. Es hat auch viel Glaube verlangt. Glaube an meine Seite, aber auch die Seite meiner Frau. Denn ich habe ja auch nicht Däumchen gedreht in der Bibelschule. Ich war unterwegs auf den Straßen und im Rotlichtviertel in Bombay über Jahre. Manchmal leider, obwohl das nicht ideal ist. Auch alleine. Am Anfang. Später hat Gott mir Männer dazu geschenkt. Aber ich war unterwegs in eine Situation, die kulturell, sprachlich mir am Anfang fremd war und auch später sehr gefährlich. Und weil es aber eine Entscheidung, die wir gemeinsam getroffen haben, Gabi, wie auch ich vor Gott und im Vertrauen auf Gott oder zu Gott hin gesagt, ja, wir lieben dich so sehr und wir sehen die Not, wir möchten Menschen erreichen und deswegen bringen wir dieses Opfer im Schmerz, hat Gott das genommen und gesegnet und er ist derjenige, der das bewahrt hat. Hier zu Hause, Gabi und ich in Indien.
Schwer im Rückblick. Wir waren ungefähr 12 Jahre verheiratet und haben in der Küche eine Pinnwand gehabt und ich hatte eine Bibelstelle aufgehängt, die hieß, ich will erschüttern, sagt Gott, und ich kriege das nicht mehr zusammen, was das war, aber ich habe da gestanden, habe den Bibelvers angeguckt und habe gewusst, dass der Heilige Geist das anleuchtet und habe dann gefragt, was willst du erschüttern, Gott, ich glaube, das ist von dir, und er hat mir gesagt, eure Ehe, und das hat er auch getan und das war auch nötig, es war vieles nicht gut, an Charaktereigenschaften schwer. Jens ist eine starke Persönlichkeit gewesen, hat auch mit Jähzorn zu tun gehabt. Und ich bin in die andere Richtung gegangen, in Richtung heimlich und im Untergrund. Und Gott wollte das korrigieren, er wollte an uns arbeiten. Aber es war schwer, weil es war gut, weil seine Schwäche immer wieder auf meine Schwäche gestoßen ist und Gott uns herausgefordert hat, wahrhaftig zu sein, immer wieder Buße zu tun. Es war aber eine schwere Zeit. Im Rückblick gut. Ich habe mit 42 Herzprobleme bekommen und Blutdruckkrisen, ausgelöst durch verschiedene Sachen. Und ich habe ja 5 Kinder gehabt. Ich habe funktioniert und ich war eigentlich auch eine starke Frau, auch eine fröhliche Frau und lebenslustige Frau. Und Jens kannte mich auch so, aber jetzt war ich auf einmal schwach und Jens musste mich als schwache Frau tragen und eine ganz andere Seite an ihm hervorbringen, die ich so lange auch nicht gehabt habe. Und das war er aber. Er war an meiner Seite, er konnte das tragen, er konnte das aushalten und diese Erkenntnis, dass er so sein konnte und dass er sich einfühlt und über einen langen Zeitraum mit einer schwachen Frau umgehen kann. Das fand ich sehr heilsam und sehr schön.
Ich denke, was man, ich weiß nicht, vielleicht, ob das noch da ein bisschen mit reinspielt, was man auch lernt, ist, wenn man sich kennenlernt in der Ehe, hat man eine geistliche Verantwortung füreinander. Und manchmal werden einem nicht nur Dinge an einem selbst, sondern auch an dem anderen klar, wo Gott noch wirken muss und arbeiten muss. Man erkennt geistliche Schwächen und Missstände und manchmal zeigt Gott einem die, damit man sie tragen und ertragen und erdulden kann und lieben kann. Ich habe es aber auch, wir haben es so erlebt, dass Gott uns auch solche Dinge bei dem anderen gezeigt hat, weil er uns benutzen wollte, um sie auszusprechen und anzusprechen. Und herauszufordern. Und das ist natürlich, man wünscht sich innerhalb der Ehe, gerade wenn man frisch verliebt ist und jung miteinander verheiratet, Harmonie. Und man denkt, man macht alles kaputt, wenn man wenn man auch in der Liebe versucht, bestimmte Dinge anzusprechen, die, ne, wo man vorangehen muss. Und wir haben das erlebt, dass wir teilweise echt Respekt davor hatten, das anzusprechen. Und dass es dann auch mal geclasht hat, ne? Aber dass Gott dadurch sehr viel Heilung auch geschenkt hat. Ich glaube, wir müssen lernen, auch als Ehepartner, ihr, die ihr verheiratet seid oder die, die ihr heiraten werdet, nackt voneinander wieder zu sein, wie Adam und Eva. Und im Garten Eden war es für Adam und Eva einfach, weil sie noch ohne Sünde waren, als zwei Sünder zusammenzukommen und zu lernen, wieder nackt voreinander zu sein. Ist herausfordernd, aber es bringt einen unglaublichen Segen und eine unglaubliche Kraft in die Ehe auch hinein.
Nur von der Ferne, hier brauchst du mir nicht zu geben, aber einander in die Augen scheinen, schauen und miteinander reden. Nicht die Sache irgendeinen Teppich kriegen, nicht auf Frauen. Habt doch Mut, mit euren Männern zu reden. Wirklich echt. Um Klartext zu reden, wo ihr Mühe habt. Nehmt doch auch Zeit, auch morgens. Oder wenn ihr früh raus seid, viele von euch sind seit berufstätig in einer Welt, die eine wahnsinnige Dynamik mit sich bringt. Aber findet doch bitte jeden Tag Zeit. Und wenn es im Bett ist, wenn ihr im Bett liegt, ne, redet miteinander, liest die Bibel, hält Händchen und segnet und betet füreinander. Kommunikation ist so wichtig. Unterm Teppich fegen darf man nichts. Irgendwann explodiert das und der Müll, der hängt überall. Es stinkt bis zur Nachbarschaft und unsere Ehen sind dann kein Zeugnis, sondern nicht stinken und das sehen die Nachbarn, Menschen in der Welt. Wir müssen miteinander in der Liebe und den Mut haben, auch wenn es drauf ankommt, in der Liebe zu verletzen. Der Bruder, der mich liebt, die Schwester, die mich liebt, ist diejenige, die den Mut hat, mich zu eine Wunde zuzufügen. Im Gebet, in der Fürbitte, in Bibel lesen, die Gemeinschaft im Geist und daraus unbedingt nicht verschweigen. Ich musste sicher gehen, bevor ich anfange oder wenn ich überhaupt was dazu sagen sollte, dass ich die Frage wirklich ganz, ganz verstanden habe. Die Richtung habe ich schon verstanden. Keine einfache Frage, würde ich sagen, weil es auch darüber wird viel diskutiert, auch innerhalb des Leibes. Ne? Mann und Frau müssen immer gemeinsam ihr Dienst machen. Von der Gesinnung her schon. Und wenn es auch in der Praxis, in der Situation anhand der Gaben und die Situation möglich ist, ja. Aber gemeinsam in dem Sinn, dass, wie Raffi auch erzählt, wir müssen lernen, einen den anderen zu unterstützen, auf jeden Fall, aber dass die Gabe immer gemeinsam ausgeführt wird. Ich denke, die Voraussetzung ist eigentlich nicht immer vorhanden, weil wir anders verlagert sind im Wesen und Gott hat uns auch andere Gaben gegeben. Im Idealfall ist es schön, viel zusammen zu machen, auch wegen der Gemeinschaft. Ich weiß nicht, ob deine Frage auch ein Stück daran, man will ja immer und in allen zusammen sein und miteinander. Auf jeden Fall, es ist aber nicht in allen Bereichen möglich, wie wir bereits schon gesehen haben. Das heißt, dieses ganz starke Prägung auf beide müssen immer zusammen sein im Allen. Und es nervt manchmal, wenn dieses Automatismus greift. Und weil meine Frau Pastorenfrau ist, dann muss sie auch predigen. Hör mal zu, ne? Das ist falsch. Das ist falsch. Und das ist ein frommer Druck. Und das sind Zwänge. Und keiner ist glücklich, ne? Weil meine Frau ja nicht lehren will. Ne? Also eine gewisse Flexibilität, aber immer noch im Hintergrund miteinander, dass Mann und Frau einander unterstützen.
Beantwortet das überhaupt deine Frage?
Ja. Also ich würde auch sagen, das betrifft sehr den verborgenen Teil zu Hause, wie ihr beide gemeinsam geistlich Aufgaben und vor Gott stehen seht, wie ihr euren Stand in der Gemeinde seht und wie ihr das vor Gott bewegt. Also wunderbar, super ist ein Dienst der gemeinsamen Fürbitte auch, wenn ihr das auf dem Herzen habt. Das kann man gut zusammen machen. Ich finde Gastfreundschaft auch ganz wichtig zusammen. Das ist auch eine gemeinsame Sache. Ja, und es ist das, was Peter gesagt hat, es ist alles eins. Ne? Also das kann man so ganz schlecht trennen. Ne? Das, oder?
Wenn man immer alles zusammen machen muss, und ich rede jetzt von dem Extrem her, was ja auch gelehrt wird, entstehen Abhängigkeiten. Ungesunde Abhängigkeiten. Der eine kann oben und der andere nur. Und da reift man, da kann man nicht reifen. In ungesunde Abhängigkeit reift das Charakter des Menschen nicht. Jeder muss, also die Beziehung ist so stark, wie die Reife des einen zu Christus ist. Ist das jetzt richtig gesagt? Wenn Mann stark ist und Frau stark ist, dann ist die Ehe stark. Wenn aber Mann schwach ist und Frau schwach ist, dann ist die Beziehung schwach. Die müssen beide, die Abhängigkeit, die Ausrichtung, die Reife der Beziehung zu Christus hin, muss harmonieren. Sonst hinkt der eine hinterher und stehen Neid und Zwietracht und Eifersüchteleien und wer bin ich, du bist immer derjenige, nein. Also es ist die Reife, dass es bestimmt, und Reife heißt auch die Fähigkeit, mal allein einen Dienst zu machen, irgendwo in der Gemeinde, wo man nicht unbedingt immer beim Mann hat, dass es beim Mann ist oder bei der Frau ist, das finde ich irgendwo, es fördert nicht die Reife und auch nicht die Gaben und auch die Flexibilität und Vielfalt, wenn man immer aneinander gebunden ist. Ist etwas anderes. Ja. Gott sagt zu Sarah, das ist ein Befehl Gottes, sag dein Mann, dass er gefühlsmäßig gebunden ist an seinen Sohn. Schmeiß die Frau und den Sohn raus. Und die Frau tut es. Das ist doch ein klares Wort, oder? Aber sie tut das nicht über den Mann. Sie belehrt den Mann. Sie sagt, Gott hat mir gezeigt, Abraham, ich achte, ich liebe dich. Aber da hast du ein Problem, da ist eine Bindung da. Ich will mit dir darüber reden. Aber es ist nicht über die Gemeinde. Da darf die Frau nicht über der Gemeinde, auch nicht über die Familie, auch nicht über den Mann. Es ist ihr nicht gegeben. Gott weiß warum. Es hat auch, man kann dann lange darüber diskutieren. Das ist auch mit Charakter. Ne? Mann und Frau sind anders äußerlich. Man sieht das genau, ne? Wie Rom sagt, wenn man nackt zu Hause steht, entdeckt man das dann, ne? mit 32 Jahren. Die Seele ist auch anders, wir sind anders geformt. Und diese Dinge müssen geachtet und respektiert werden. Ne? Wenn ein Mann seine Frau liebt, dann wird die Frau ihm achten. Und das Problem wird erst gar nicht entstehen. Es ist eine Haltung und nicht kommunizieren ehrlich miteinander. Das andere ist Predigen. Also, weißt du, wenn gepredigt wird, man hört das ja auch in Gemeinden. Man sagt, hier, ne, das ist von oben herab, ne, dass it oppresses, ist unterdrückt, ne? Es ist eine Besserwisserei und herumkommandieren. Das ist eine Haltung, hängt zusammen mit einer Haltung, die falsch ist. Ne? Die Frau soll ihren Mann achten. Und es ist manchmal schwer, wenn er sich nicht so benehmt, dass man, ne? Frauen werden auch verführt, die Achtung verlieren vor dem Mann. Und da geht es hier, das ist dann Ehrfurcht, ne? Du hast ihn eingesetzt, ich will ihn achten, Herr. Ja. Es ist eine Haltung, glaube ich, wenn das deine Frage beantwortet. Kommunizieren dürfen wir ganz ehrlich miteinander. Aber anpredigen, belehren deinen Mann, dass du hast die Frage gestellt, das solltest du nicht tun.
Ja, und die Bibel sagt in 1. Mose direkt und weist letztendlich nach dem Sündenfall direkt darauf hin und sagt zu der Frau und sagt, dein Verlangen wird danach sein, über ihn zu herrschen. Als eine Warnung. Das wird dein Verlangen sein, das zu tun. Ne? Und das eine kann sein, hinzugehen und zu sagen, hier, du kriegst es überhaupt nicht hin, das ist völlig falsch, was du machst. Denn nach dem Wort Gottes musst du das eigentlich so und so machen. Jetzt krieg mal dich zusammen und mach das irgendwie, weil du lebst außerhalb des Willen Gottes. Das erkenne ich ganz klar. Hier, ich kann es dir beweisen mit dem Wort Gottes, jetzt mach mal, ne? Das andere kann aber auch sein, zu herrschen, den Mund zu halten, zu denken, der kriegt sowieso nicht geschissen. Und Frauen sind sehr begabte, sehr soziale Menschen. Ich kriege ihn auch auf eine andere Art und Weise dahin, das zu machen, was ich machen möchte, ohne dass ich es überhaupt jemals gesagt habe. Na, das kann auch Herrschaft sein. Ja. Und die Bibel... Ja, genau. Ja.
Also es ist auf jeden Fall immer eine Haltungssache. Andererseits, sich was anzuhören, ist nie leicht. Ja, und wir kriegen das nicht immer so auseinander dividiert, was was ist. Aber letztendlich kommt es auf die Haltung an.
Ja, und dann gibt es ja auch eine Struktur. Ne? Du hast Brüder jetzt, wenn es in diesem Kreis hast, du Brüder, zu denen du Vertrauen hast, dann gehst du hin, du, ich habe da Mühe. Und das erlebe ich so mit in diesem Fall sprichst du ja von ein Mann oder ein Typ. Ich habe da Mühe. Also ich will nicht after reden, aber ich möchte mit dir beten und kannst du mir jetzt nicht helfen? Und man sucht den Gott, bis der Geist Gottes eine offene Tür schenkt. Aber die Ordnung Gottes eigentlich, die du ja angesprochen hast, diese Freiheit ist nicht einfach da. Eine Schwester sollte nicht auf einen Bruder zugehen und in Epheser 5 lesen wir das wieder, das ist provozieren. Das kann nur schlimmer werden, es bringt keine gute Frucht. Setz dich mit dem Bruder hin, bete mit ihm, sag, du, ey, ich hab's auch auf dem Herz, ihm das zu sagen. Und das passiert normalerweise, sind ja alle nicht blind, wir sehen die Probleme, oder? Wir sehen die viel deutlicher. Und dass der Bruder dann geht und zu ihm spricht. Das wäre weise, andere, ich würde aber nicht gesetzlich sein und die Tür zumachen. Wenn Gott eine Tür öffnet, offensichtlich, und die Freiheit ist da, sagt das in Demut, schaut zu ihm auf, wasch ihm die Füße, und das kann auch reinhauen, wenn eine Frau einen zurechtweist, wie Sarah Abraham. Ne? Aber allerdings, Gott hat dir das hier gesagt, muss ich das Gott, also manche Leute machen einen an. Gerade Frauen haben Probleme mit Männern, die einfach irritiert oder provoziert sind, weil es keine richtigen Männer sind. Das ist aber eigentlich keine Grundlage zu einer Ermahnung. Ne? Ja.
Das würde ich auch andersrum eigentlich so empfehlen, normalerweise. Also wenn jetzt einer von euch als Brüdern ein Problem hat mit einer Schwester, dann würde ich auch generell erstmal überlegen, gibt es nicht eine Möglichkeit, wie eine Schwester mit einer Schwester reden kann.
Es geht in dem Abschnitt darum, es geht um Ehefrauen.
Ja, also der Kontext hier ist zwischen Mann und Frau, würde ich sagen, Ari. Und dann bezieht er sich auch nochmal auf Sarah und Abraham. Also beantwortet das deine Frage?
Erhörung, das Versprechen aufgeht, ist das richtig auf Deutsch? Erhörung, das sind diese feinen Unterschiede. Erhöhung ist was anderes, das ist das, was ich mache. Ne? Ja. Also, Erhörung, ja, ist auf zwei. Oder, wenn es drei ist, ist doch gut. Aber wo zwei zusammenkommen, in meinen Namen bitten. Die Eintracht, wo ist die Eintracht? Wo ist die größte Eintracht? In der Ehe. Wo sind zwei? In der Ehe. Das ist die Grundlage. Das ist eine Wahnsinnsverheißung. Und das ist hier Kapitel 5 hier am Anfang. Das geht um Marriage, um Ehe. Ne, das heißt, die Verheißung ist, und deswegen greift der Teufel unsere Ehen an, weil da die Macht des Gebetes hängt. Das ist die Kern, geistlich, Kern der Gemeinschaft und auch grundsätzlich auch als Familie, sozial, auch für die ganze Gesellschaft. Unsere Gesellschaft fällt auseinander, weil Mann und Frau nicht mehr zusammen beten. Beantwortet das deine Frage? Auf jeden Fall ist das die Grundlage. Hier geht es auch um Ehe. Aber es ist nicht, also ich würde es nicht als Entschuldigung sagen, hier, ja, Adi, bete unbedingt mit den Mädels da, ne? Mann.
Ja, Ja, wobei ich auch darüber hinaus dann, also das ist der Kontext, das sagt die Bibelstelle hier auf jeden Fall, sagen würde, wenn da ein Mann ist und er lebt in seiner Ehe nicht richtig mit seiner Frau zusammen und er liebt sie nicht, er dient ihr nicht, sie haben keine Einheit, er wird ihr nicht zum Segen, sondern zum Fluch, er lebt vielleicht in Sünde, dann lebt er in einer Lebensweise, wie sein Gebet verhindert wird. Und dann ist es nicht nur das Gebet, was er mit seiner Frau zusammen betet, sondern es ist sein Gebet, was verhindert wird. Aber das liegt an seiner Lebensweise. Lea.
Offline-Dating ist auf jeden Fall falsch. Offline. Gut, okay.
Jetzt habe ich es auch kapiert.
Danke. Ist eine Krücke. Und man sollte das nicht irgendwo total als irgendwo, ne? Das sind so tolle Sachen entstanden aus Online-Dating. Aber echt, wirklich, also ich denke, das ist der letzte Strang. Und ja, echt, wirklich, also ideal, das Höchste ist ja Gott zu vertrauen, oder? Und wenn ich will das jetzt nicht, ich finde es blöd, wenn wir es verteufeln. Ich will ja die Spannung daraus nehmen, weil ich denke nicht, dass anhand der Schwäche hat Gott Dinge zugelassen. Herr, ich glaube, hilf mein Unglaube. Kommt, es gibt Schwestern, die wirklich, ne? Und wenn sie den Gott nicht vertrauen, dann Gott begegnet sie auch über Umwege. Aber ich würde es als Umweg bezeichnen. Wenn wir das Höchste, Gott hat einen Mann für dich. Mach dir keine Sorgen. Warte auf Gott. Das ist die Grundlage. Das andere würde ich sagen, ist eine Krücke. Wenn ich nicht richtig laufen kann, dann nehme ich eine Krücke. Aber ich würde jetzt nicht die Krücke als irgendwo etwas abwerten, als irgendwas Fleischliches und schrecklich. Die Frau kriegt das nicht in den Griff, sie hat so einen Trieb, die sucht sich jetzt jemanden im Internet. Da würde ich schon vorsichtig sein. Ne? Ist das, beantwortet das deine Frage zumindest ein Stück? Lass uns da nicht aufeinander, ne, irgendwie. Es sind gute Sachen geschehen, aber es sind wahrscheinlich mehr Probleme entstanden als gute im Durchschnitt. Hundertprozentig klappt das, wenn wir auf Gott warten.
Ich hatte ja schon gesagt, dass Gott eine Zeit der Reinigung in unserer Ehe hatte und wir beide haben sehr, sehr langfristige Charaktereigenschaften, an denen Gott gearbeitet hat, und ich kann eindeutig sehen, dass Gott uns da echt in die Zange genommen hat, und wenn du nicht vom Neuen geboren bist, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Ich sehe das Reich Gottes und auch, dass Gott bis in die Ehe hinein einen zusammenstellt, um bestimmte Dinge auszumerzen. Er tut das einfach, und viel Vergebung braucht man. Gründliche Vergebung. Keine Schlurerei, sondern aussprechen, vergeben, ans Kreuz bringen. Bei uns war es, wie gesagt, bei mir dies Verbogene und Dinge heimlich machen, sich dem nicht stellen, dem Druck. Und bei Jens war es zu viel Druck machen. Und dadurch, dass wir so zusammengestellt waren, hat Gott das immer wieder ans Licht gebracht, was daran falsch ist. Und wir konnten es auch immer wieder zum Kreuz bringen. Und alleine die Vergebung und auch die Sicht, dass Gott mit mir gnädig ist und somit auch mit dem anderen, lässt einen die 20, 25 oder auch 30 Jahre damit leben, würde ich sagen. Aber es muss gründlich bearbeitet werden. Nicht einfach nur Schwamm drüber, oder es geht nicht. Muss benannt werden.
Ja, ich denke, was, wenn man das so ein bisschen abstrahiert, was Raffi gerade eben gesagt hat, es gibt halt zwei Personen und dadurch gibt es zwei Seiten. Wenn man es jetzt aus der einen Seite, aus der Perspektive der einen Person sieht, gibt es die eine Person, die diese Schwäche hat und die andere Person, die diese Schwäche sieht. Und für die Person, die sie sieht, ist der Auftrag Gottes zu vergeben und die Liebe deckt viele Sünde zu. Für die Person, die die Schwäche hat, ist der Auftrag Gottes, dass der Geist Gottes uns verwandelt und umformt und ein neues Wesen in uns macht. Und wenn es perfekt läuft in der Ehe und diese beiden Dinge zusammenspielen, dann taucht sowas auf und dann beginnt ein Prozess, der entweder schneller ist oder, wie du sagst, in Dingen vielleicht, die tiefer verankert liegen, langwieriger ist, aber ein Prozess der Annäherung, in dem die eine Person in der Vergebung lebt und vergibt, immer und immer wieder, und ein Prozess, in dem die andere Person sich Gott ausliefert. Und das, glaube ich, wir werden nicht heilig werden in diesem Leben. Unsere Verherrlichung ist in der Ewigkeit, wenn wir Christus wiedersehen. Aber wir durchlaufen einen Heiligungsprozess und ich bin der festen Überzeugung, dass in allen Bereichen unseres Lebens Gott Veränderung schenken kann. Auch wenn er uns nicht vielleicht erst dann zur Vollendung bringt in diesem Punkt, wenn wir in die Ewigkeit gehen, so glaube ich, kann keiner von uns rausreden und sagen, an diesem Punkt kann Gott nicht wirken. Gott kann an jedem Punkt wirken. Und das ist natürlich jetzt der Optimalfall. Das wäre dann das Optimum, ne? Dass der eine sagt, ja, das erkenne ich. Ich will aber Veränderung. Lass uns zusammen Gott suchen. Hilf mir, vergib mir. Ich will diesen Weg der Veränderung gehen und dass ein Prozess der Veränderung entsteht, der gedeckt wird durch die Vergebung des anderen. Härter ist der Weg, wenn die eine Person sagt, ich sehe das nicht oder das ist nicht so. Oder sie sagt, ich sehe das, aber ich will gar keine Veränderung. Dann wird die andere Person zu einem hohen Maß herausgefordert, in der Vergebung zu leben und doppelte Last zu tragen und die Last des anderen mitzutragen. Und das ist ein sehr schwerer Prozess, aber ich glaube, das ist die Berufung, weil so liebt Christus die Gemeinde. Und wenn wir uns selber angucken, das ist auch immer wieder die Perspektive, die ich gewinnen muss. Wie geliebt Christus mich, so sollte ich meinen Ehepartner lieben. Und wenn Christus mich seit 20 Jahren erträgt mit dieser einen Sache immer und immer wieder, dann sollte ich auch meinen Ehepartner tragen können. Und Gott wird durch seinen Geist die Kraft dazu geben, das zu tun.
Wenn jemand dich zwingt, geh noch eine Meile, zum Beispiel. Das ist ein geistliches Prinzip. Und wenn du, weil es ist ja ein geistliches Prinzip und auch zugleich eine Verheißung. Wenn du noch eine Meile mitgehst, über die Grenze hinaus, wird Gott es segnen. Wir sind sehr schnell dabei, gedanklich, oder? Geht es euch auch so? sehr schnell genervt und sehr schnell unmöglich. Wie kann er sowas machen? Mann, da, auch in der Ehe, wo es klein, klein ist, ne, da stelle ich doch immer hier hin. Wo hast du das hingestellt, das Ding? Ne? Kannst du das nicht hinstellen, wo ich das hinstelle? Man denkt das, man spricht das nicht immer aus. Man ist aber frustriert, es entstehen Spannungen. Und was machen wir? Fleischlich ist genau das Gegenteil. Gleich raus damit, oder? Aber die reife Frau oder der reife Mann schluckt das, verdaut das, bringt das vor Gott, geht noch eine Meile mit und dann fließt der Segen. Gott lässt uns da nicht im Stich. Immer noch, ich glaube, immer auf der Seite der Gnade, Barmherzigkeit und Geduld, wie Christus. Und dann klappt es. Gott lässt uns da nicht im Stich. Ich glaube, das Problem ist eher auf der Seite, wir sind viel zu schnell dabei, einander korrigieren zu wollen, oder? Eigentlich. Und das macht kaputt. Das provoziert.
Ja, und in der Korrektur, die ich sehe oder die notwendig ist, muss ich mich auch immer fragen, als Ehepartner, wünsche ich mir die Korrektur für mich, damit mein Leben endlich einfacher wird? So, ist das egozentristisch? Ist es so, ja, Gott, bitte verändere sie, damit ich diese Sache nicht mehr ertragen muss? Oder ist mein Wunsch eigentlich, oh Gott, du hast so viel mehr Freiheit und Freude für meinen Ehepartner. Verändere ihn, damit er noch mehr erlebt, wie dein Geist am Wirken ist. Ne? Ich glaube, das macht auch einen großen Unterschied. Weil wenn es ein egozentristischer Wunsch ist, dann werde ich schnell an meine Grenzen kommen. Wenn es aber wirklich ein selbstloser Wunsch für die andere Person ist, dann bin ich bereit, diesen Weg zu gehen und egal wie lange er dauert.
Also ich finde, es gibt da zwei Perspektiven. Es gibt einmal die momentane Perspektive. Was fällt für mich unter die Kategorie ertragt einander und was ist im Idealfall, dass der andere mich liebt und wirklich auch Vergebung von mir haben möchte dann? Was ist eine Sünde, die zwischen uns steht und die bereinigt werden muss? Aber Gott hat auch diesen langfristigen Blick, wie er einen verändern will und wie er auch den Ehepartner dazu benutzt. Und da steckt man so drin, dass man da nicht, man steckt so in seinem Denken und die Grenzen sind so eng und es geht so schnell, dass ich verletzt werde, dass ich diese Perspektive am Anfang der Ehe null hatte, würde ich sagen, wirklich. Ne? Ja, und da bleibt der Weg eben der Liebe immer wieder. Und Gott macht die Grenzen immer weiter, ne? Immer weiter. Ne? Eigentlich, wenn ich reifen will, kann ich, will ich, muss ich immer mehr aushalten. Ne? Und immer mehr tragen, weil die Welt will nicht tragen. Ne? Die Welt sagt, das brauche ich nicht, das gebe ich mir nicht. Ne? Und Gott sagt, das gibst du dir. Ne? Ja.
Ja, und auch ganz kurz vielleicht noch, Römer 8, alle Dinge dienen denen zum Besten, die Gott lieben. Alle Dinge, ich musste auch verstehen, Gott nutzt auch Steffi Schwächen, um an mir zu arbeiten. Und er nutzt sie, um an mir zu arbeiten in ihren Stärken, wo sie mir zum Segen wird und zum Vorbild und wo ich von ihr lernen kann und wo sie mich segnet. Aber sie nutzt sie auch in ihren Schwächen. Und er hat sie in mein Leben gebracht, auch mit ihren Schwächen, nicht damit sie ihre Schwächen los wird unbedingt, sondern damit ich an ihren Schwächen lerne, meine Schwächen loszuwerden. Ne? Hier war noch eine Frage.
Eigentlich scheint sie ganz banal, die Frage, aber wann hat man nicht mehr reagiert, also zu lieben? Früher oder später?
Ein Prozess. Es gibt drei Formen der Liebe. Eros, das war sofort da. Philia haben wir gelernt. Heute ist es Agape. Eros ist fast ausgestorben. Die Liebe ist geistlich. Und das ist die geistliche Liebe, Korinther 13, die uns zusammenhält. Und das wächst und reift. Wenn das andere da ist, ist es schön. Aber die Agape-Liebe ist, und das ist das, was uns hilft, in allen Fragen wandelt Epheser 5, Vers 2 oder so, wandelt in der Liebe. Das muss man beziehen auf Korinther 13. Und die Liebe, die hört einfach niemals auf zeitlich, aber auch nicht im Volumen, in der Tiefe, in der Breite. Also ich liebe meine Frau, wie ich sie noch nie zuvor geliebt habe. Heute, um deine Frage konkret zu beantworten, heute liebe ich sie. Und ich hoffe, ich lerne noch dazu. Ich bin noch nicht dort, wo ich sein sollte. Aber heute liebe ich sie auf eine Ebene, die auf jeden Fall viel, viel höher ist. Und ich will nicht super geistlich sein, echt nicht. Aber weil es das, was uns zusammenhält, diese selbstlose Agape-Liebe, ne? Wenn wir lieben einander in der Agape-Liebe, sind wir unzertrennlich. Das geht gar nicht. Völlig unmöglich. Es ist immer mehr geworden. Ich würde sagen, auch ganz besonders in der Tiefe, Beständigkeit und Reife. Und die reife Liebe ist die Agape-Liebe. Es gibt ja viele, die diese anderen Bereiche nicht so genießen können, ne? Mann, der psychisch krank ist. Eine Frau, die Probleme hat im körperlichen Bereich. Und das habe ich auch gesehen in der Gemeinde und das sehe ich auch in der Gemeinde, wo Liebe so stark geworden ist, dass es alles andere überwindet. Es wächst auf jeden Fall.
Ich lese mal eine von unseren beiden Fragen, weil ich finde, die sollten wir auf jeden Fall beantworten, weil da haben sich Leute im Vorhinein Gedanken gemacht. Ich lese mal eine von den beiden Fragen, die wir in unserem Fragekästchen hatten, vor. Warum lesen wir im Alten Testament so viel über Männer Gottes, die zwei oder mehrere Frauen haben, inklusive Mägden? Warum ermahnt Gott sie nicht?
Text her deutlich anhand der Härte ihres Herzens. Oder habe ich die Frage nicht verstanden?
Doch. Nein, also ich denke, es sind Beispiele, auf die angesprochen wird, wie es fängt ja von Anfang an eigentlich an, ne? Abraham und dann Hagar. Dann aber auch Jakob, der Lea und Rahel zur Frau hatte, also zwei Frauen. Das geht dann ja immer weiter, bis später König David, der mehrere Frauen hatte, König Salomo, der 300 Frauen, 700 Nebenfrauen hatte. Die Bibel macht das Bild. Man könnte, wenn man durchs Alte Testament leichtgläubig liest, denken, und wenn man die ersten Verse im ersten Buch Mose nicht ganz ernst nimmt oder nicht wirklich versteht, könnte man denken, im Alten Testament wäre es legitim und erst im Neuen Testament würde dann ein anderes Bild gezeichnet werden. Das ist aber nicht so. Das, was 1. Mose als Grundlage legt, ist das, was das Alte Testament auch aufgreift. Jesus macht das klar in den Evangelien, dass Gott sie als Mann und Frau geschaffen hat. In 1. Timotheus sagt Paulus dann ganz klar, dass die Ältesten innerhalb der Gemeinde, dass das der Anspruch ist. Und der gilt nicht nur für die Ältesten, aber besonders in dem Dienst und dem Amt, Mann einer Frau zu sein. Und das biblische Prinzip ist das, weil es eben widerspiegelt, wieder zurück, Epheser 5 ist einer der Schlüsselkapitel, weil es widerspiegelt, wie Christus Mann einer Frau seiner Gemeinde ist. Und das ist das Grund. Und das Neue Testament macht es so klar, wie es nur irgend möglich ist. Jetzt ist die Frage, die dann halt daraus entsteht, wieso ist das dann im Alten Testament so, dass das so passiert? Und warum lässt Gott, oder warum ermahnt, genau, das Wort war ermahnt, warum ermahnt Gott sie nicht? Ich denke, erstmal muss man grundsätzlich sagen, jeder, der diese Geschichten im Alten Testament liest, jede einzelne davon und sie nur liest und je mehr man sie studiert, wird zu dem Schluss kommen, in jeder einzelnen Geschichte ist es einfach ungeil, dass da mehrere Frauen zu einem Mann gehören. Also keine davon ist unproblematisch. Die alle sind alle höchst problematisch. Und es entsteht viel, also Abraham muss Hagar und Ishmael dann wegschicken. Der Streit vorher mit Sarah ist nicht nur zwischen Sarah und Hagar, sondern er breitet sich auf Sarah und Abraham. Dann bei Jakob mit Lea und Rahel, es ist ein ständiger Wettkampf untereinander. Jakob gerät zwischen die Fronten, dann nimmt er noch zwei Mägde mit rein, jeweils die Magd der einen. Und es ist ein großer Flickenteppich am Ende dieser Familie. Und Gott nimmt sie trotzdem und setzt sie der Welt zum Segen und schafft sein Volk daraus. Es ist Gottes Gnade. Aber jede einzelne Geschichte, König David und Salomo zeigt und offenbart, es ist nicht gut und es fließt kein Segen raus, entstehen große Probleme und die Bibel macht klar und jeder Jude, der das Alte Testament gelesen hat, wird nicht zum Schluss gekommen sein, oh Gott erlaubt mehrfach Ehen, sondern jeder Jude wird das Alte Testament gelesen haben und sagen, das ist keine gute Konstellation. Und jeder Christ sollte zu diesem Schluss kommen. Und insofern gibt es die Stelle, in 1. Samuel, wenn ich mich nicht irre, könnt ihr mich korrigieren, wo Gott darauf hinweist, zum Beispiel bei den Königen, dass sie nicht sich viele Frauen nehmen sollen, weil das dazu führen wird, dass sie ihren Göttern hinterherlaufen. Also die Bibel bringt das immer wieder auf. Es gibt aber jetzt, nicht dass ich wüsste, eine klare Stelle, wo Gott jetzt jemanden im Traum begegnet und sagt, so nicht. Ich glaube, das liegt vielleicht daran, weil es eigentlich selbstverständlich ist. Und weil jeder einzelne von ihnen das hätte wissen sollen. Und ihr Leben zeigt das Resultat dieses geistlichen Gesetzes.
Und wir müssen da unterscheiden zwischen Neuen und Alten Testament, das alte Bund und das neue Bund. Im alten Bund war Gott da und hat mit dem Mensch gerungen. Und der hat unheimlich viel missgebaut, wie wir das auch tun. Hoffentlich nicht so schlimm. Und da sehen wir die Kontraste. Das ist nicht alles 1a innerhalb des Leibes im neuen Bund. Wir leben ja jetzt im neuen Bund. Es war aber viel schlimmer im alten Bund. Und wir haben da ein großes Unterschied. Gott ist gekommen durch Christus und uns zu leben und zu wohnen. Das war nicht so im Alten Testament. Gott war da. Er hat sie umgeben, er war als eine Wolke, er war Feuer. Aber seitdem Christus geboren ist, das zweite Bund, wohnt Gott in uns. Und deswegen haben wir alle eine viel größere Verantwortung vor Gott. Warum? Wir leben und wandeln in die Kraft des Heiligen Geistes. Mit ein Wissen, eine Erkenntnis des Wort Gottes durch den Heiligen Geist, eine Erleuchtung, die sie nicht hatten. Du hast den Mann nach Gottes Herrn. Dichter dran ist keiner gekommen, wahrscheinlich im Alten Testament, zu dem Zustand im Neuen als David. Und er war weit weg von dem, was wir heute haben. Also Gott hat das geduldet. Gott in dem Alten Testament hat er noch nicht in den Menschen, konnte ich nicht. Der Mann war verunreinigt. Erst nachdem Gott ihn von innen gereinigt hat, im neuen Bund, kommt er um Wohnen. Welch eine Kraft! Der in euch ist, ist viel größer. Wenn nur die Männer und Frauen im Alten Testament es gehabt hätten, ne? Dann wäre es nicht so gewesen. Aber der Plan Gottes war einfach, den Menschen zu zeigen in einen Prozess, dass er nicht in der Lage ist, ohne ihm vor Gott aufrichtig und ehrlich und ein reines Leben zu führen. Ist er nicht in der Lage. Also da sind zwei Bund und man kann nicht einfach mit der Situation, wie wir sie heute haben, als wiedergeborenen Christen, die in dem Gott inwendig lebt und der Mensch im Alten Testament. Der war viel schwächer, viel anfälliger. Der war auch viel bockiger. Nur die Beziehung meines Hauses und die ganzen Kriege, oder? Das war Wahnsinn, was da abgegangen ist.
die Frage aus Sicht eines Bibellesers heute, finde ich, Gott erklärt uns nicht alles. Er sagt nicht alles, was richtig und falsch ist, sondern wir sollen ihn kennen, sein Wesen kennen und einfach mündige Bibelleser sein. Ne? Und wenn ich das also lese und mich frage, warum hat er sie nicht ermahnt, dann heißt das eben nicht, dass es richtig war, sondern wir sollen Gott kennen und für uns dahin kommen, dass wir sagen, nein, das war falsch, das entspricht nicht Gottes Wesen. Also ich finde, er kommentiert nicht alles.
Und nur weil es nicht in der Bibel steht, heißt nicht, dass er es nicht vielleicht auch gemacht hat. Ich lese noch die zweite Frage. Ich hoffe, die erste wurde beantwortet. Zumindest einigermaßen. Die zweite Frage lautet, wie geht man als Single, Mann oder Frau, mit Sexualität um? Speziell Thema Pornografie und Selbstbefriedigung. Was sagt Gott, was sagt die Bibel dazu? Also wir haben ja das eine Thema gehabt, Stefan, Sexualität, die Schöne und das Biest, könnt ihr euch auch nochmal anhören, wo Stefan aufgezeigt hat, was unser theologisches Verständnis ist, was gedeckt wird von einem sehr breiten Feld christlicher Theologen, was seit Jahrtausenden von Christen so geglaubt wird, was erst ein Phänomen der Neuzeit ist, dass eine neumoderne, eine postmoderne, ein postmodernes Christentum hineingebracht hat, dass das Verständnis des Wortes Porneia, des griechischen Wortes Porneia im Neuen Testament, bedeutet jegliche sexuelle Handlung außerhalb der Ehe. Und von daher setzt Gott uns einen Rahmen, und das ist ja nicht nur an diesem Wort gebunden, sondern es fügt sich ein in den Kontext, in dem Gott Sexualität in der gesamten Bibel zeichnet, dass Sexualität uns gegeben ist, um sie innerhalb der Ehe zu leben. Das ist der Rahmen. Und alles andere daraus außerhalb dessen ist nicht das, was Gott sich vorgestellt hat und führt auch nicht zum Segen. Jetzt kann man diese Frage riesengroß aufgliedern. Jetzt die Frage erstmal, wie geht ein Christ dann damit um? Ich denke, dass das Herz eines Christen, ich hoffe, ich kriege das alles zusammen, sollte sein, in Reinheit in dieser Sache zu leben. Gott zu suchen. Und manchen von uns fällt das leichter. Das hat unterschiedliche Gründe. Das hat vielleicht den Grund, dass wir physisch anders ausgelegt sind. Tendenziell habe ich die Erfahrung gemacht, dass Frauen das Thema tendenziell, jetzt immer nur generell gehalten, eher nicht so stark beschäftigt wie Männer. Das ist zu groß. Versuche nochmal einen anderen Haken zu schlagen. Wir sollten, unser Ziel, unser Wunsch sollte sein, in Reinheit vor Gott zu leben und diese Reinheit zu suchen und darauf zu vertrauen und zu glauben, dass Gott durch seinen Geist diese Welt überwunden hat und dass der Geist, mit dem Gott diese Welt überwunden hat, in uns lebt. Das ist eine Hoffnung. Das ist eine gewaltige Hoffnung. Und auch in Bezug auf das Thema Sexualität, was ein großes Thema ist, und ich kenne den Kampf und ich habe selber da drin zu kämpfen gehabt und ich weiß von unzähligen meiner Brüder, weil ich mich mit meinen Schwestern über das Thema nicht unterhalte, weiß ich von unzähligen meiner Brüder, dass sie damit zu kämpfen haben. Ich weiß aber aus eigener Erfahrung, dass der Geist Gottes diese Sache überwinden kann. Und dass er Sieg schenken kann und dass man in Reinheit leben kann, auch in dem Thema vor Christus. Und ich glaube, das alles andere ist ein zu niedrig gestecktes Ziel. Und alles andere vertraut nicht auf die Größe und die Macht Gottes in unserem Leben. Also wie sollten wir damit umgehen? Unser Wunsch, unser Herz, unsere Ausrichtung, unsere Bitte vor Gott, unser Leben in der Gemeinschaft als Brüder oder als Schwestern sollte sein, in Reinheit vor Gott zu leben. Was sagt die Bibel also zu Pornografie? Da könnt ihr das auch nochmal euch anhören, was Stefan gesagt hat. Pornografie ist für mich außerhalb jeglicher Frage völlig antigöttlich. Es ist satanisch. Bin ich echt der festen Überzeugung. Es ist völlig antigöttlich. Es ist völlig zerstörerisch. Es ist völlig verdreht und pervers. Es ist völlig, also man kann in jegliche Richtung gucken. Man kann gucken, was das mit Menschen macht, die sich das reintun. Man kann aber auch in die Industrie gucken, die Menschen, die da drin gefangen sind, was es mit ihnen macht, was aus dieser Industrie herauslenkt, welche Verknüpfungen sie haben. Pornografie in alle Richtungen, bis hin zu Kinderpornografie und noch andere Sachen. Es ist einfach satanisch und finster und hochgradig zerstörerisch. Es ist eine der größten Formen der zerstörerischsten Formen der Sünde, die ich kenne. Und deswegen ist es nicht nur so, dass Gott sagt uns ja nicht, ich will dir das verbieten, weil ich gerne Verbote ausspreche. Nein, Gott warnt uns davor. Gott warnt uns davor, was das mit uns machen kann. Und wie gebunden es uns hält und wie es uns innerlich zerreißt und wo es uns hintreiben kann. Und ich kenne Geschichten, wo Männer mit Pornografie zu tun hatten und das in ihre Ehe mit hineingebracht hatten und weiter in der Ehe und es nicht bei der Pornografie geblieben ist. Und ganze Ehen kaputt gegangen dran, dass dieser Punkt nicht unter die Kraft des Heiligen Geistes gekommen ist und nicht ausgemerzt wurde. Deswegen ist Pornografie für mich überhaupt keine Frage. Und das Thema Selbstbefriedigung ist ein Thema, zu dem die Bibel direkt nichts sagt. Es gibt keine Stelle in der Bibel, die direkt über Selbstbefriedigung spricht. Das muss man erstmal festhalten. Das finde ich ist gerecht. Alles andere wäre gelogen. Manche führen die Geschichte von Onan im Alten Testament her, wo wir auch das Wort Onanieren her haben, und sagen, das ist eine Form der Selbstbefriedigung. Onan musste aus seiner Perspektive die Frau seines Bruders heiraten, weil der verstorben ist und er sollte eigentlich nach der Kultur und der Gesetzmäßigkeit dafür sorgen, dass sein Bruder durch ihn Nachkommenschaft kriegt. Deswegen, dafür war das Gesetz da, dass er Kinder zeugt, die letztendlich dann für seinen Bruder gelten, sodass die Linie seines Bruders durchgeführt wird. Dessen hat er sich verweigert und er hat mit seiner Frau geschlafen, aber er hat es nicht dazu kommen lassen, dass sein Same letztendlich zur Befruchtung geführt hat, sondern hat den auf den Boden fallen lassen, so steht es im Alten Testament. Und Leute leiten daher Onanieren her. Es hat aber, die Sünde Onans ist nicht, dass der Sperma auf den Boden gefallen ist. Die Sünde Onans ist, dass er sich verweigert hat gegen den Willen Gottes, seinem Bruder Nachkommenschaft zu schenken. Es ist dieser Hass, es ist dieser Spaltung, diese Uneinigkeit, meiner Meinung nach. Abgesehen davon ist das, ja gut, also, im Neuen Testament aber, und das denke ich ist wichtig für uns zu beachten, da möchte ich nämlich nicht stehen bleiben. Ich glaube, Selbstbefriedigung wird in der Weise nicht angesprochen, aber im Neuen Testament, dadurch, dass jede sexuelle Handlung außerhalb der Ehe Pornografie ist, Porneia ist, zählt für mich Selbstbefriedigung außerhalb der Ehe schon mal definitiv da rein. Jetzt kommen Leute und fragen, was hat es mit Selbstbefriedigung innerhalb der Ehe auf sich? Ist das in Ordnung, wenn ich jetzt bei der Selbstbefriedigung nur an meine Frau denke, zum Beispiel? Ne? Die Frage kommt manchmal auf. Ich glaube, was Leute missverstehen, wenn wir in 1. Korinther lesen, in 1. Korinther 6, 7, 8, aber vor allen Dingen in 7, dann sehen wir und erkennen wir, dass die Sexualität nicht gegeben ist, um mich selbst zu befriedigen. Ich schlafe nicht mit meiner Frau, damit ich befriedigt werde, sondern die Perspektive, und das hat auch Stefan gesagt, ist, ich schlafe mit meiner Frau, damit sie befriedigt wird. Das ist Agape-Liebe, das selbstlose Liebe. Auf der anderen Seite schläft meine Frau mit mir, damit ich befriedigt werde. Und so dienen wir einander und so führt Sexualität dazu, dass wir ein Fleisch werden, dass wir eins werden und dass wir in der Sexualität einander dienen und zum Segen werden und einander beschenken können. Und dann ist Sexualität schön und dann bringt sie Frucht und auch und dann steht sie unter dem Segen Gottes. Und wenn man das bedenkt und unter dieser Prämisse und unter dieser Perspektive Selbstbefriedigung betrachtet, da fängt für mich dann der Punkt auch innerhalb der Ehe an zu fragen, wo ich sagen würde, zumindest erstmal hat die Sexualität dann noch die Funktion, die sie eigentlich von Gott gegeben hat. Weil ich glaube, die Gefahr besteht da drin, dass wir egoistisch werden, auch in Sexualität. Und Stefan hat darüber ausgiebig geredet, wie wichtig es ist, vielleicht vor allen Dingen für uns Männer, aber auch das ist wieder generalisiert, die Perspektive zu haben, wie kann ich meiner Frau dienen? Wie kann ich sie segnen? Wenn ich jetzt aber mit Selbstbefriedigung anfange, dann komme ich in eine ganz andere Richtung. Und ich glaube, das kann Gefahr bringen, die, auch wenn die Bibel nicht explizit zu dem Thema was sagt, kann es aber Gefahr bringen, dass unsere Sexualität sich in eine Richtung entwickelt, wo sie nicht mehr Einheit schafft, sondern auseinandergeht. Und deswegen würde ich das mal mit einem sehr großen Fragezeichen und einer, also aus meiner Perspektive, Warnung dahingestellt sein.
Ein Mensch, der in Christus gereift ist, zeigt von der Wirkung, sein Leben zeigt von der Wirkung des Heiligen Geistes. Und ein Charakter des Heiligen Geistes, der Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben ist Kontrolle. Self-Control, auf Deutsch heißt das Selbstbeherrschung. Ich habe meinen Körper im Griff. Mein Körper, das meine Frau geweiht wurde, habe ich im Griff. Und die Antwort ist klar, Selbstbefriedigung ist doch selbstsüchtig. Ne? Denke nur an mich selbst. Und es ist eine Frage des Reifens und mit auf jeden Fall die Gesinnung vom Menschen muss da, aber auch die Kraft des Heiligen Geistes. Je stärker Christus in mir ist, je weniger Probleme ich habe mit meinem Fleisch. Paulus sagt das, ne? Ich weiß, was richtig zu tun ist und tue es nicht. Wir wissen ganz genau. Also wir müssen nicht einander versuchen zu überzeugen, auch in Intimitäten, was richtig oder der Geist Gottes sagt uns das. Wir wissen. Wir sind nicht unbedingt einsichtig und finden Entschuldigung, aber wenn wir uns selbst befriedigen, dann sind wir enttäuscht und geschwächt. Wenn ich aber meine Frau befriedigt habe, fühle ich mich stark und voller Freude und befreit. Also die Wirkung des Heiligen Geistes. Interessanterweise, ich bin mit Ruben einverstanden, dass eine der größten Probleme, die wir haben, ist heute Sexualität. Und es hängt damit zusammen, dass alles aus der Kammer raus ist. Du darfst über alles reden, darfst alles zeigen. Es wird alles einfach in Offenen getrieben heute. Das, was gut und das, was falsch ist. Das ist natürlich wert so eine große Verführung. Aber die Bibel sagt, welche ist das schwierigste Glied in den Griff zu kriegen? Seid doch alle Bibelkenner. Die Zunge. Und nicht das andere. Und wir konzentrieren. Ich glaube, obwohl ich vollkommen einverstanden bin mit Rum, wir müssen aufpassen, dass wir nicht irgendwo, ich denke inzwischen aus der Kanzel, wenn wir von Sünde reden, geht es um Pornografie und Laptop. Das ist eine große Schwäche. Aber wir machen das zu der einzigen Sünde. Und wir denken, vergessen das, dass wir damit viel, viel mehr Unheil anrichten. Das ist biblisch. Das heißt, wichtig, dass wir das behandeln, aber der Teufel will uns darauf fixieren. Und wir müssen uns hinwegwenden. Hier liegt die Antwort in dem Ganzen. Ich muss dem fliehen, Jungs. Ich weiß, wie das ist. Meine Frau geht ins Bett, wir gucken nicht viel. Ich bin News und Sport, mehr brauche ich nicht. Aber manchmal hängt man doch und guckt sich irgendeinen Film an und während dem Film wird das so, ne, ein bisschen gefährlich für uns, gerade Männer. Ne, und meine Frau geht ins Bett und ich surfe weiter. Mein Problem ist, dass ich das will. Da muss ich ganz nüchtern mit mir selbst haben. Nicht, ich kann nicht. Ich werde vergewaltigt. Keine wird vergewaltigt. Wir gucken Porno, weil wir es wollen. Bitte schön, lass uns doch Männer sein. Und keine Dumme. Wir müssen richtig, wir müssen die Sünde töten. Wir müssen dem entfliehen. Und erstmal gar nicht dahin im Laptop. Wir verführen uns selbst und sagen wir, ach, wir sind zu schwach, jetzt dummes Zeug. Wenn der Geist Gottes in uns überwinden und unsere Zunge in den Griff kriegen, kann er auch das andere in den Griff kriegen. Es ist eigentlich, wir müssen suchen und vom ganzen Herzen wollen. Es gibt eine Lösung dazu und wir müssen dem nicht, wie Ruben sagt, einfach uns ergeben. Dann ist es Selbstsucht und Selbstsucht ist ja. Dadurch geht alles kaputt. Selbstsucht.
Da wir bei diesem Teilgebiet der Beziehung sind, also für mich streift das die Frage, die Ari auch gestellt hat. Und ich finde es wichtig, Mädchen, dass wenn ihr eine Beziehung habt oder ihr geht auf die Ehe zu, dass ihr auf jeden Fall und euch besprecht und euch fragt, ne? Bist du frei von Selbstbefriedigung, bist du frei von Pornografie? Das finde ich unheimlich wichtig, dass man weiß, wo der andere steht. Und für mich, wir haben das auch gemacht und wir machen das auch immer noch alle paar Jahre mal oder wenn es uns mal einfällt, ne? Dann versichern wir uns der Reinheit und sagen, ja, ich lebe so, ich will das. Ne? Du bist sicher bei mir. Ne? Ich sündige da nicht auf dem Gebiet. Wir sagen uns das zu, dass der andere da geborgen sein kann. Aber gerade vorher finde ich das auch wichtig und dass ihr mutig seid, dass ihr das nicht ausklammert, dieses Gebiet, und euch darüber unterhaltet und möglichst frei seid, wenn ihr heiraten wollt.
Und für jeden, den das hier betrifft, ob nun Junge oder auch Frau, weil das betrifft nicht nur Jungs, ist es mir ganz wichtig, dass ihr wisst, dass bei Christus Vergebung zu finden ist. Und so wie mein Vater das eben aufgedröselt hat, wir machen das zu einer Sünde, die Sünde vielleicht, ist es aber nicht. Es steht, Unzucht steht zwischen Neid und Streit, Zank, Zwiespalt. Mittendrin. Wir brauchen Reinigung und Befreiung. Und ich, ja, der Bereich der Sexualität hat auch eine besondere Macht und auch eine besondere Zerstörungskraft, eben weil er hineinfällt in diesen Bereich der Ehe und weil die Ehe ein hohes, wichtiges Gut ist, was Christus widerspiegelt und seine Liebe für die Gemeinde. Und deswegen ist es ein vielleicht besonders angefochtenes Gebiet und deswegen ist es auch ein Gebiet, ein Gebiet, das viel Zerstörung anrichten kann. Es ist nicht eine schlimmere Sünde, aber es kann krassere Konsequenzen haben, vielleicht. Wichtig ist mir, dass wir wissen, alle miteinander, dass bei Christus Vergebung zu finden ist. Und dass es keine Sünde gibt, ausgenommen der Sünde gegen den Heiligen Geist, eben diese Vergebung nicht mehr zu suchen, diese Vergebung zu meinen, nicht mehr zu brauchen. Wenn du Vergebung suchst und Buße tust, dann, wo unsere Sünde mächtig war, sagt Römer, ist Gottes Gnade mächtiger. Und dass ihr nicht Hoffnung aufgebt, dass ihr nicht denkt, ich bin da schon seit 2, 5, 10, 15 Jahren drin, ich werde das nie schaffen, dass ihr die Hoffnung nicht aufgebt, sondern dass ihr im Licht mit euren Geschwistern, sucht euch einen Bruder, wenn ihr ein Bruder seid, sucht euch eine Schwester, wenn ihr eine Schwester seid. Bewegt das im Licht. Ringt damit. Macht harte, klare Entscheidungen. Sucht Gott, bleibt bei ihm dran. Seht, was er durch euch da drin, durch das auch in euch wirken möchte. Gebt die Hoffnung nicht auf. Vertraut dem Geist und der Kraft des Geistes in eurem Leben. Und hört nicht auf zu kämpfen. Der Gerechte wird 7-mal fallen, er wird auch wieder aufstehen.
Weil ich diese Menschen gewaschen und etwas zu trinken haben und von Jesus erzählt haben. Das war viel schöner, als sie nicht für mich da waren. Und wenn wir das suchen, was schön ist, kommt alles andere in Ordnung. Wer das erste Gebot hält, Gott und mein Nächsten, wie mich selbst, die anderen sagen, die fallen automatisch hinein. Da brauche ich gar nicht drauf zu gucken. Wenn du Gott suchst und gefallen willst und deinen Nächsten lieben, wie du willst, dann das, du kannst das gar nicht tun. Und Gott ist da, schau zu. Kann ich doch nicht. Geht doch nicht. Er ist gegenwärtig. Er ist da, er ist bei mir. Und er sagt auch, wenn du das denen tust, da bin ich. Ich bin bei denen. Da findest du Gott. In dem, dass du dich selbst vergisst und sie dann da. Und das macht dich stark. Dass du entfliehst diese Dinge und Gott dein Leben weiß. Ist das richtig? Gut. Gut, tschüss. Ja. Danke, André.
Deine Frage ist, wer zuerst verliebt war? Mein Vater und meine Mutter. Er hat gefragt, wer zuerst in wen verliebt war. Mein Vater und meine Mutter. Ich wiederhole das nochmal, weil ich nicht weiß, ob das hier im Mikro angekommen ist. Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, wie bedeutsam sind Beziehungen um ein Pärchen oder ein Ehepaar herum, die sie noch zu anderen Geschwistern haben? Also andere Freundschaften außerhalb ihrer eigenen Partnerschaft. Ja. Aufbezogen dann auf welche, genau. Ja, also für mich und Steffi kann ich da ganz deutlich antworten, unheimlich wichtig. Super wichtig. Ich finde es auch ganz wichtig, so verliebt wie man ist, gerade am Anfang, dass man sich nicht völlig abkapselt und in seiner eigenen Welt verschwindet, sondern dass das Leben auch weitergeht. Aber es gibt, Steffi und ich können über alles reden und wir reden auch über alles, was uns beschäftigt und bewegt, und wir haben keine Geheimnisse voneinander. Aber es gibt bestimmte Beziehungen, die für Steffi trotzdem immer noch super wertvoll und wichtig sind. Beziehungen zu Schwestern, also Freundinnen, ganz eng Freundinnen, die ich in dem Maß nicht erfüllen kann, weil ich halt ein Mann bin, keine Frau. Und deswegen genießt sie das. Und das ist nicht, weil die ihr irgendwas geben, was ich ihr nicht gebe, sondern das ist, weil es zu unserer Ehe eine super Ergänzung ist. Und sie hat Freundinnen, Und sie hat aber auch ältere Schwestern im Glauben, die sie, also Mütter im Glauben, die sie aufsucht und mit den Fragen bewegt, die ich ihr nicht so gut beantworten könnte. Und andersrum genauso. Ich habe Brüder und ich habe Väter in Christus, die ich brauche an meiner Seite. Und die keine Rivalität herstellen und keinen Wettkampf zu Steffi, sondern eine wunderbare Ergänzung. Und von daher sind diese Beziehungen nach außen unglaublich wichtig und nötig.
Einschränkung würde ich sagen, in der Ehe, wenn man Phasen in der Ehe durchmacht, die schwierig sind für das Ehepaar selbst und die Freunde haben nicht die Reife, das zu unterstützen, sondern parteien sich und arbeiten gegen den Partner oder kommt immer auch darauf an, wie ich als Mann oder als Frau reif bin und mit Problemen innerhalb der Ehe umgehe. Aber es hat eindeutig Grenzen, wo man sich parteit und gegen den jeweiligen Partner, ob Mann oder Frau, sich zusammentut.
Beantwortet das deine Frage oder wolltest du so konkrete Beispiele haben? Unglaublich wertvoll. Das ist ein geistliches Prinzip, was Gott in der Bibel aufzeigt und was er in dem Neuen Testament nochmal hervorhebt und unterstreicht, immer wieder beschreibt, es gibt Väter und Mütter in Christi und jeder von uns braucht die. Und ich weiß, dass mein Vater einen Vater in Christi hatte, zu dem er geht und mit dem er Dinge bewegt. Und das gilt dann halt dementsprechend auch für ein Ehepaar, ne? Das ist gut eingebettet ist, was das jetzt ganz genau, was das genau bedeutet, wie das konkret aussieht, ob man das jetzt Mentoring nennt und ob das jetzt ein spezifisches Ehepaar ist, in dem man einen getakteten Rhythmus immer wieder, ich denke, das muss jeder für sich ein Stück weit selber wissen und das ist völlig situationsabhängig auch. Es gibt Ehen, die laufen von Anfang an relativ unproblematisch und sind gut in eine Gemeinde eingebettet und haben vielleicht auch gute Beziehungen immer noch zu den Eltern, ohne dass es weird ist oder komisch oder negativ, sondern und da entsteht Mentoring irgendwie als völlig natürliches Beiprodukt, ohne dass das irgendwie jetzt explizit so ausgezeichnet ist. Es gibt aber auch Ehen, die vielleicht nicht so gut eingebettet sind und die eine besonders große Not haben oder durch Umstände in besonders große Nöte kommen, die das dann definitiv auch suchen sollten. Und da sollte man manchmal, oder da würde ich auch zu ermutigen, aktiv zu werden und dass den Reichtum und den Schatz und den Segen, den Gott uns geschenkt hat, auch auszuschöpfen. Und es ist schon was richtig Gutes, ein anderes Ehepaar an der Seite zu haben, aber es ist noch was anderes, wirklich Väter und Mütter in Christus zu haben, die Weisheit von Gott bekommen haben und bestimmte Dinge schon durchlebt haben und Licht schenken können. Vielleicht auch mal von außen objektiv in bestimmte Situationen oder objektiver in bestimmte Situationen hinein zu reden und genau, all das, was dazugehört. Ja, würde ich immer zu ermutigen. Und das war ein Stück weit mit unser Ziel und Anliegen, auch im Beziehungsseminar ältere Geschwister einzuladen zu uns, um zu zeigen, wir haben einen Schatz in der Gemeinde. Ist nicht jeder hier ein John Piper oder so? Ja, aber das muss ja gar nicht sein. Das ist gar nicht das, was Gott damit meint. Wir sind Familie. Und derjenige oder diejenige oder diejenigen, zu denen ich gehe, müssen auch nicht Mr. und Mrs. Perfect sein, damit ich von ihnen lernen kann. Aber es ist Gold wert, wenn ich mit den Leuten lebe. Und ich lerne von unterschiedlichen älteren Ehepaaren in dieser Gemeinde unterschiedliche Dinge. Und manchmal aus dem Positiven und manchmal aus dem Negativen. Aber ich bin so dankbar, dass Gott sie mir hier hingestellt hat und dass ich sie als Vorbilder habe, von denen ich so viel lerne, bevor ich selber überhaupt reingehen muss. Also macht mal Connections. Und wenn ihr der Meinung seid, oh ja, die Alten, die sind so, die kommen nicht auf mich zu und es ist ja eigentlich deren Aufgabe, die sind doch die Erwachsenen und einfach mal machen, Leute kennenlernen, mal hinhören, fragen, erzählen lassen vom Leben. Manchmal denkt man so, wenn man redet, fängt man an zu reden, denkt man so, oh, dein Leben ist ja gar nicht so langweilig, wie ich es die ganze Zeit gedacht habe. Du hast ja schon richtig viel mit Gott erlebt, irgendwie so. Wow, wie spannend. Wie ermutigend. Lernt eure älteren Geschwister hier in der Gemeinde kennen. Und seid mutig, auch auf sie zuzugehen.
Jens und ich, wir gehen in größeren Abständen zu Peter und Gabi. Und als wir damit angefangen haben, und wir sind ja jetzt auch eine ältere Ehe, ein älteres Ehepaar, wo sich viel eingeschliffen hat und wir kennen uns so gut und man denkt, oh, wenn wir da jetzt hingehen, dann kommen vielleicht Sachen auf den Punkt oder raus oder ich bin da vielleicht mehr pushy und will, dass Jens hingeht, ne? Und man denkt, was kommt dabei raus? Aber es ist wirklich so, wenn man im Namen Jesu geht und sich unter der Kraft des Heiligen Geistes trifft, ja, Gott ist da drin. Ne? Er hat da ein Auge drauf, wie sich das Gespräch entwickelt, wo es hinsteuert. Und wir sind eigentlich jedes Mal glücklich und erfrischt nach Hause gegangen. Ne? Und das ist das Wirken des Geistes Gottes. Wenn wir sagen, wir haben keinen Plan, Gott, wir wollen das gut, wir kommen. Hier sind wir, mach du was draus. Ne? Und die beten vorher, wir beten vorher und ist auf jeden Fall gut, selbst wenn man unsicher ist und nicht weiß, was dabei rauskommen wird.
Manchmal tendieren wir auch in der christlichen Welt sehr schnell dazu, uns in Anführungsstrichen professionelle Hilfe zu holen und dann irgendwo ein Seminar außerhalb am Ende von Deutschland zu buchen und schmeißen vielleicht Geld aus dem Fenster und checken gar nicht, dass wie viel es auch wert ist, jemanden zu haben, der einen kennt und der neben einem wohnt oder in der gleichen Stadt wohnt und suchen uns Hilfe und Rat von Leuten, was nicht unbedingt falsch sein muss, aber Hilfe und Rat von Leuten, die irgendwo am anderen Ende der Welt leben, anstatt überhaupt mal geguckt zu haben, ob es nicht vielleicht auch Leute in unserem Umfeld gibt, die Hilfe und Rat sein können und mit Weisheit und Ermutigung zur Seite stehen können. Gibt's noch Fragen? Gut. Schön. Jesus, wir danken dir für all das, was wir jetzt bewegt und geredet haben, Herr. Ich danke dir für die Offenheit untereinander. Vergib uns, wenn es hier von vorne von uns vielleicht zu viele Worte waren. Manchmal möchten dich bitten, dass du wirkst durch deinen Geist, Herr. Und schenk, dass das, was wir gehört haben, durchs ganze Beziehungsseminar hindurch, ja, dass es mit den Jahren tief in unserem Leben verankert wird und Teil von uns wird. Dass es sich hineinwebt in unser Wesen, Herr, und einfach da ist. Wir möchten dir danken für die Ehe, die du geschenkt hast, Herr. Und für das Riesengeschenk, was es ist. Und auch, was für eine besondere Berufung, Herr, dich wiederzuspiegeln. Wir danken dir für all das, was drumherum sich baut und wie segensreich alles ist, was damit verknüpft ist, Herr. Bis hin zum Leben als Single. Und wir wollen dich loben und preisen, dass du diesen genialen Plan, den du geschaffen hast, den du hinein implementiert hast in deine Schöpfung, dass du uns ihn entfaltest und zeigst und Anteil daran haben lässt. Und dass du möchtest, dass wir Segen ernten und dass wir zum Segen werden und dass wir den Reichtum kennenlernen, Herr. Und so möchten wir dich bitten, dass du echt schenkst, dass all das, was du gesprochen hast in diesem Seminar, dass es in unser Herz hineinfällt und dass du uns daran erinnerst zur rechten Zeit und dass es uns zu einer Ermutigung wird und dass dein Wort uns segnet und stärkt und kräftigt und ein fester Fels ist, auf dem wir unser Leben bauen können, Jesus. Amen.